Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich in diesen wunderschönen Räumen hier. Ich freue mich, dass offenbar doch ein großes Interesse da ist, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen für die Pädagogik. Und das ist, ja, glaube ich, das Wichtigste, weil in der Pädagogik geht es um den Menschen. Und Sie wissen, dass gerade sehr viel immer wieder gesprochen wird über Bildung und eine breite Bildungsdiskussion ist und sehr viel gesprochen wird über die Dinge, wie die Sachen organisiert werden sollen, wie die finanziellen Verhältnisse sind. Das sind sicher wichtige Rahmenbedingungen, aber was sehr viel fehlt in der ganzen Diskussion ist, das eigentliche pädagogische Ziel, das angestrebt wird und die eigentliche pädagogische Methode, um was es eigentlich geht, inhaltlich. Inhaltlich eben sich wirklich dem Menschen zuzuwenden. Und zwar dem einzelnen, individuellen Menschen. Trotzdem man es mit einer ganzen Klassengemeinschaft vielleicht als Lehrer zu tun hat, natürlich, es können größere Klassen sein, kleinere Klassen, und trotzdem muss man dem einzelnen Schüler, dem einzelnen Menschen als Mensch begegnen können. Das ist, glaube ich, heute das Allerwichtigste. Und daher taugt im Grunde keine Pädagogik, die so nach allgemeinen Maßstäben vorgeht, sondern sie muss eigentlich so kreativ sein, dass sie auf den Einzelnen, auf das einzelne Individuum eingehen kann. Das war vielleicht in früheren Zeiten noch nicht so notwendig, weil die Menschen noch nicht so individuell geprägt waren wie heute. Aber wir leben heute in einer Zeit, wo die Menschen im Grunde immer individueller werden, immer individuellere Eigenschaften haben, Fähigkeiten auch haben, die es gilt zu entdecken und zu fördern. Das heißt, was der Lehrer, glaube ich, als Allerwichtigstes braucht, ist ein Wahrnehmungsvermögen für die Menschen, mit denen er es zu tun hat. Und das zeichnet einen guten Lehrer aus, sage ich mal, dass er seine Schüler kennenlernt, dass er diese Fähigkeit hat. Also es genügt heute lange nicht mehr, sich da vorne hinzustellen und irgendeinen Stoff herunterzubeten, einfach weil der so im Lehrplan drinnen steht. Ich habe das selber in der Schule noch erlebt, also welchen Unterschied das auch ausmacht. Ich hatte zum Beispiel eine Geschichtsprofessorin, die ganz begeistert historische Situationen geschildert hat, und da bin ich mitgegangen von A bis Z und habe immer einen Einser gehabt, ohne dass ich einen Strich nur gelernt hätte, weil man es einfach gemerkt hat, weil es so eindrucksvoll war. Dann hat die gewechselt, das ist eine andere gekommen, die hat wirklich in ihrem Heft die Daten gehabt und die hat es uns diktiert. Die hat es runtergelesen, das ging die ganze Stunde so, und die hat es uns angesagt, die Jahreszahl, das und das ist passiert. Aber was habe ich gemacht? Ich habe natürlich unter der Bank irgendwas anderes gelesen, weil man doch, das kann im Buch genauso nachlesen, und habe dann natürlich keine gute Note mehr gehabt, also weil ich einen 3 oder so gekriegt habe. Und das heißt, die Art und Weise, wie man mit den Schülern umgeht, macht sehr viel aus. Und natürlich macht sehr viel aus jetzt auch, welches Bild des Menschen ich überhaupt habe. Sehe ich den Menschen also nur an als ein äußeres körperliches Wesen, oder habe ich auch Verständnis für das, was seelisch in ihm vorgeht, für das, was vielleicht Geistiges, Schöpferisches in ihm wirkt und wo er erst so richtig seine eigenen individuellen Fähigkeiten entfalten kann. Denn das ist das eigentlich Geistige in uns, wo wir schöpferisch, wo wir kreativ werden, in einer ganz unverwechselbaren Eigenart. Und meine Erfahrung ist, dass jeder Schüler, auch wenn er noch so unbegabt scheint, irgend so etwas hat in sich. Und dass es gilt, das zu wecken. Vielleicht ist es ein kleines Licht, nur der andere hat ein größeres Licht, ganz egal, aber jeder hat etwas so, sonst wäre er eigentlich gar kein Mensch. Das macht nämlich den Menschen im Kern aus. Das ist so sein innerster, tiefster Kern, dieses schöpferische Prinzip in ihm zu wecken irgendwo. Und das heißt, Pädagogik kann nicht nur bedeuten, vorgegebene Inhalte einfach zu überliefern den Schülern. Ich muss es natürlich bis zu einem gewissen Grad tun, erstens, weil es uns der Staat vorschreibt irgendwo und weil es sicher auch sinnvoll ist, dass die Schüler mit gewissen Kenntnissen hinausgehen, aber das alleine ist zu wenig. Ich muss diese Kenntnisse, die ich oder dieses Wissen, das ich vermittle, auch versuchen, als Werkzeug zu gebrauchen, um die individuellen Fähigkeiten des Schülers zu fördern. Also ich nehme sie als Mittel zum Zweck sozusagen mehr, aber nicht als eigentlichen Endzweck in Wahrheit. Und das heißt auch für den Lehrer, dass die Fähigkeit, den Menschen, das Individuum wahrzunehmen, dass das das Wichtigste ist. Und die Beherrschung seines Stoffes ist eigentlich das viel leichtere. Wenn man jetzt, das sagen wir, als Oberstufenlehrer studiert hat an der Universität, hat man sicher 10-mal genug Wissen über das Stoffliche, über das Inhaltliche, das ist überhaupt nicht das Problem. Oft aber, wenn ich mir so anschaue, die pädagogische Ausbildung ist oft so ungenügend, dass man dann nicht weiß, wie man den Stoff eigentlich an die Schüler heranbringt, sodass die Schüler wirklich in ihrem Wesen gefördert werden. Liegt meiner Meinung nach auch daran, weil das heutige Menschenbild, das durch die Wissenschaft verbreitet ist, immer noch ein sehr materialistisches ist. Das heißt, der Begriff Seele, wir haben zwar Psychologie, die sich mit seelischen Erscheinungen beschäftigt und sie vielleicht statistisch misst, aber eigentlich haben wir heute im Grunde eine Seelenwissenschaft ohne Seele. Was Seele sein soll, weiß man nicht, man kann es nicht greifen, also versteht man es wissenschaftlich nicht. Und dabei liegen dort also ganz wichtige Dinge drinnen für den Menschen und eben noch mehr in dem Geistigen, was als schöpferischer Kern drinnen steckt. Auch diese Unterscheidung zwischen Seelischen und Geistigen wird noch zu wenig gemacht. Heute ist es so Einheitsbrei, was ist Seele, was ist Geist, ist nicht ganz dasselbe. Weil die Seele ist, naja, das, wo wir unser Innenleben drinnen haben, wir unser Erleben haben, aber das eigentlich Schöpferische ist erst im Geistigen drinnen. Das heißt, das Seelische ist eigentlich noch nicht schöpferisch, sondern das Geistige, der geistige Funke, der in uns ist, fängt als erstes eigentlich an, tätig zu sein im Seelischen. Und da zeigt es sich schon sehr deutlich, wenn ein Mensch sehr viel Fantasie hat, Kreativität hat, dann bedeutet das, dass er ein reiches Innenleben hat. Nicht ununterbrochen Anregungen nur von außen braucht und, weiß ich nicht, Fernsehen konsumiert oder Zeitschriften konsumiert oder so, sondern der von innen her seine Seele bereichern kann. Erzeugt eine ganz andere, naja, Haltung auch den Mitmenschen gegenüber. Wenn ein Mensch innerlich sehr produktiv ist, dann kann er nämlich etwas schenken, in Wahrheit. Die Welt bereichern um etwas, was er kreativ hereinholt. Wer dieses Kreative in sich nicht oder weniger rege macht, ist sehr davon abhängig, seine Seele zu bereichern, indem er von außen etwas hereinholt. Das heißt, lieber vor dem Fernseher sitzt, als aktiv vielleicht Theater zu spielen oder zu malen oder irgendetwas, der immer die Anregung von außen braucht. Also da ist Passivität drinnen. Und unser Ziel in der Waldorfpädagogik ist also ganz stark, die Aktivität des Menschen anzusprechen, ihn zu unterstützen, dass er wirklich aus seinem geistigen Kern heraus kreativ, schöpferisch tätig wird. Und wir als Lehrer haben eigentlich ja im Grunde die Hauptaufgabe, ihm dafür den Weg frei zu machen. Kreativität, schöpferisches, individuelles kann man den Menschen nicht beibringen, weil das ist etwas, was in ihm selber drinnen steckt, in unverwechselbarer Weise. Ich kann niemand beibringen, was für eine Individualität du sein sollst. Das muss jeder selber finden. Aber und das ist ein langer Prozess, der eigentlich das ganze Leben lang in Wahrheit weitergehen kann, soll. Dann bereichern wir unser Leben und bereichern wir das Leben unserer Mitmenschen in Wahrheit immer wieder von Neuem. Das heißt, der Lehrer muss fähig sein, meiner Meinung nach, Hindernisse auf diesem Weg aus dem Weg zu räumen. Vielleicht Wege zu zeigen, auf denen er zu seinem eigenen, ureigenen, individuellen findet. Das heißt, möglichst wenig von vornherein vorprägen. Sagen, das musst du so machen, das musst du genau und das ist, macht man so und das macht man so, sondern Freiräume zu geben, dass die Jugendlichen, die Kinder, die Jugendlichen, die heranwachsen, einmal eine Welt gestalten, die vielleicht ganz anders ausschaut, als wir es uns jetzt denken und als wir uns es jetzt wünschen. Na, manchmal denke ich mir, es wäre gut einmal, wenn ein paar neue Ideen hineinkämen. Also wir müssen eigentlich nicht davon ausgehen, wir als Lehrer sind die Gescheiten, weil wir sind ja schon so viele Jahre älter und wir wissen alles und ein bisschen was von diesem Wissen geben wir euch ab. Das ist keine Pädagogik. Eigentlich muss ich als Lehrer rechnen, hoffentlich sind unter meinen Schülern wenigstens ein paar, die mich als Lehrer weit, weit überflügeln werden. Die einfach so genial sind, dass sie die Welt um Dinge bereichern werden, die ich nicht einmal denken kann momentan noch. Und ich muss schauen, dass ich eben nicht in den Weg stehe, weil ich sage, ja, aber du musst genau das können, was ich auch kann. Und genauso, wie ich jetzt auch mache. Sonst kriegst du nicht genügend. Also, Sie sehen also, dass das natürlich schwierig ist, weil andererseits muss ich trotzdem einen bestimmten Lehrstoff irgendwo unterbringen. Aber ich muss schauen, wie kann jeder Einzelne damit umgehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das in den letzten Jahren im Unterricht wirklich immer individueller geworden ist. Man kann nicht für eine ganze Klasse den Stoff auf die gleiche Art rüberbringen. Manche müssen sich mit irgendwas beschäftigen, ein anderer will ein Referat vorbereiten dafür, ein dritter muss einen Versuch vielleicht in der Chemie dabei machen. Es ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich das nur von vornherein vorbete, der Frontalunterricht allein, das funktioniert am allerwenigsten heute. Da sind sie völlig uninteressiert und denken mir dann immer, gut, okay, sie haben eigentlich recht. Sie wehren sich dagegen. Sie wehren sich dagegen und sagen, so wollen wir es nicht. Wir wollen es eigentlich uns in Wahrheit selber erarbeiten. Sie wollen nicht berieselt werden damit. Und dabei ist diese Gefahr, dass die Menschen auf die Berieselung eingestellt werden, ja heute sehr groß. Nicht wahr? Gerade durch unsere Medienkultur oder Unkultur, die wir haben, werden wir von allen Seiten berieselt. In jedes Kaufhaus, wo man reingeht, dudelt irgendwas drinnen oder die Bildschirme, die überall flimmern, das sind alles Dinge, die den Menschen passiv machen und die besonders stark natürlich wirken auf Kinder. Weil diese Fähigkeit, aus dem eigenen Ich heraus aktiv zu werden, die muss erst langsam erwachen. Das ist ja nicht so, dass das kleine Kind da schon ganz wach in diesen Kräften drinnen wäre. Ich meine, viele sind mit 70 noch nicht ganz wach dabei und wissen noch gar nicht genau, wer sie eigentlich sind. Und ganz, ganz genau wissen wir es eh nie. Da wären wir nie fertig damit. Also, und vor allem kleine Kinder sind insofern sehr gefährdet, weil sie zunächst einmal ganz davon leben, ihre Umwelt aufzusaugen, mit den Sinnen aufzusaugen und alles nachzumachen, was sie sehen, was sie erleben und das sogar so weit, dass das bis in den Bau des Körperlichen hineinwirkt. Gerade so in den ersten 7 Lebensjahren wirkt das bis ins Körperliche hinein, in die Bildung des Gehirns zum Beispiel. Also es ist nicht gleichgültig für ein Kind, mit welchen Stoffen es zusammenkommt, das greifen kann. Ob ich ein Plastikspielzeug habe oder ein Holzspielzeug, macht sehr viel aus, wie zum Beispiel dann die Gehirnstrukturen ausgebildet werden. Das Begreifen, das Spätere kommt vom Greifen, dass das Kind langsam lernt. Damit werden bestimmte Strukturen ausgebildet. Wenn das einfach ein strukturloses Kunststoffmaterial ist, dann werden halt auch sehr strukturlose Gehirnflächen ausgebildet. Und das heißt, das Denkvermögen wird dann entsprechend auch sehr flach und sehr, sehr eintönig. Und das heißt, das Kind muss lernen, eigentlich schon mit sehr unterschiedlichen Materialien umzugehen, möglichst auch mit natürlichen Materialien umzugehen, die möglichst nicht gleich ganz fest geometrisch geordnet sind, sondern die lebendiger, reicher, vielfältiger sind. ist ja zeitlang so gekommen, pädagogisches Spielzeug. Also das pädagogische Spielzeug, da hat man dann, ich weiß nicht, so ein Brettl, das ist ausgeschnitten, ein Dreieck, ein Viereck und ein Kreis ausgeschnitten, und dann müssen die Kinder, die kleinen Babys, schon lernen, dass sie da jetzt einen Zylinder hineinstecken können, ah, der passt, und beim anderen müssen sie so was Dreieckiges hineinstecken, und man glaubt, also man fördert dann die Intelligenz der Kinder. Ja, vielleicht ja, das Abstraktionsvermögen im frühesten Alter. Man verhindert dabei aber, dass alles andere ausgebildet wird, was für eine viel reichere Erkenntnis notwendig wäre. Das heißt, sie können dann schon Dreiecke und Kreise können es gut erkennen. Aber viel darüber hinaus können sie nicht denken. Das heißt, sie gehen mit so einer Marschroute durchs Leben. Und vielleicht steckt aber eine Individualität darin, die ganz etwas anderes will. Die das nur selber noch gar nicht weiß. Und die dann sehr große Schwierigkeiten hat, weil sie eben ein körperliches Werkzeug hat, das gar nicht so ausgebildet ist, wie es ihm angemessen ist. Und das nur durch eine falsche Pädagogik. Also gerade in den ersten Kindheitsjahren ist das am allerwichtigsten, dass man da möglichst keine Fehler macht oder nicht zu viele Fehler macht. Man kann immer später noch was ausgleichen, aber je älter das Kind wird, desto schwieriger wird es. Einfach weil ich an das Physische dann nicht mehr so herankomme. Eine Gehirnbildung ist so spätestens mit der Pubertät ziemlich fertig, so zumindest von der Nervenmasse her. Es entstehen dann noch neue Synapsen und dergleichen, das entsteht dauernd, aber so die Nervenstruktur im Groben ist spätestens mit der Pubertät fertig. Und da kann ich dann nichts mehr ändern. Von da ab geht es eigentlich bergab. Also namentlich in der Großhirnrinde sterben so täglich 100.000 Zellen ab. Das ist eine ganze Menge. Wir lernen so im Laufe des Lebens mit immer weniger Hirn auszukommen. Keine Sorge, es ist nicht so schlimm, es sind insgesamt 3% oder so. Also wir haben eine ganze Menge. Aber
man merkt schon.
Ja. Man merkt, richtig, richtig. Ich meine, es ist auch natürlich nicht so ein Zufall, dass wir heute so viele Demenzerkrankungen im Alter haben. Es liegt sicher teilweise daran, dass die Menschen überhaupt älter werden, aber es liegt auch daran, dass unsere ganze Schulbildung seit langer, langer Zeit schon viel zu einseitig intellektualisiert ist. Der einseitige Intellekt, also so nach dem Muster Dreieckern, Zylinder und Quadrate oder so, der also sehr abstrakt ist, bildet eben Gehirnstrukturen sehr einseitig aus, und die sind sehr anfällig auf Zerfallserscheinungen. Das ist viel, viel besser, wenn ein Gehirn so gebildet ist, dass es von klein auf trainiert wird, sehr lebendig, sehr beweglich zu sein. Dann fällt es dem Gehirn viel leichter, Ausfälle auszugleichen. Also, weil wir haben ununterbrochen Ausfälle. Es ist manchmal gigantisch, was für Ausfälle der Mensch verkraften kann. Wenn es nicht gerade ein wichtiges motorisches Zentrum oder so trifft, kann man gewaltige Dinge, da gab es einmal, ich weiß nicht, der hat eine Eisenstange durch den Kopf durchgehabt und hat nicht die geringste Schädigung gehabt. Also war in seinen Fähigkeiten nicht beeinträchtigt. Das ist ganz interessant, also was das Gehirn dann manchmal ausgleichen kann. Aber wir müssen denken, wir, auch als Erzieher, haben mit in der Hand, mitzuhelfen, wie gut oder wie schlecht dieses Gehirn ausgebaut wird. Und das hängt dann später aber auch damit zusammen, mit der Art, wie wir denken. Wir bauen im späteren Leben selber immer noch unser Gehirn um, nämlich die Nervenverbindungen. Wir können zwar keine neuen Nervenzellen mehr, zumindest nicht in der Großhirnrinde, schaffen, aber wir können neue Verbindungen schaffen. Auch da ist es wieder viel besser, wenn wir nicht immer genau in denselben Bahnen, in den eingefahrenen denken, dann wird das Gehirn steif und wenn ein Ausfall ist, ist es sehr gefährdet. Wenn wir lebendig denken können, beweglich denken können, dann bleibt auch das Gehirn, wenn man so will, elastisch, bildsam. Das heißt, es kann gegenüber Ausfällen viel toleranter sein. Und es gibt, was neuere Ergebnisse sind, man ging lange Zeit davon aus, dass es ja eben ab der Pubertät spätestens überhaupt nur mehr ein Absterben im Gehirn passiert. Jedenfalls kein neuer Nervenaufbau. Man ist mittlerweile darauf gekommen, dass es in den tieferen Gehirnschichten sehr wohl, also in den, das sind die älteren, also entwicklungsgeschichtlich älteren Gehirnpartien, dass dort sehr wohl neue Nervenbildungen möglich sind. Also zum Beispiel im Hippocampus oder in den Hippocampi, die sind da unter den Schläfenlappen da drin. Hippocampus, der Name kommt vom Seepferdchen, das ist der lateinische Name dafür. Und weil die so ähnlich ausschauen anatomisch. Und dort gibt es zum Beispiel relativ viele Zellneubildungen, aber sehr abhängig davon, wie sich der Mensch intellektuell betätigt. Wenn er nur Routineaufgaben macht, tut sich da sehr wenig. Wenn er komplizierte Aufgaben bewältigt, die Kreativität erfordern, dann bilden sich relativ viele neue Zellen. Und von da zum Beispiel geht aus, so Demenzerkrankungen wie Alzheimererkrankung, das geht von da aus. Das hängt nämlich auch mit der Gedächtnisbildung und dergleichen zusammen. Also wenn ich das nicht entsprechend belebe, dann habe ich wahrscheinlich im Alter Schwierigkeiten. Und das ist auch etwas, was man berücksichtigen muss. Also wenn man zum Beispiel in der Schule zu früh zu intellektualisiert, dann wird sich das im Alter mit hoher Wahrscheinlichkeit rächen. Wobei der eine Mensch halt einfach robuster ist in der Beziehung, ein anderer weniger robust ist. Und wir leben halt heute in einem sehr intellektuellen Zeitalter und beten den Intellekt an. Man kennt so viele Eltern, die sagen, mein Kind ist jetzt 3 Jahre alt, es kann schon einen Buchstaben schreiben. Und man freut sich, dass es schon so gescheit ist. Als wenn die Gescheitheit alles im Menschen wäre. Wir sehen heute nur mehr die Gescheitheit. Das, abgesehen davon, dass es in Wahrheit dann nicht die eigenen Gedanken des Kindes sind. Mein Kind ist so gescheit, es weiß alles. Ja, es spricht das nach oder macht das nach, was es von den Erwachsenen hört und redet dann halt wie ein Erwachsener und versteht eigentlich in Wahrheit gar nicht viel dabei. Und das heißt, es wäre viel wichtiger, dem Kind auch wirklich seine Kindheit zu lassen, das heißt, seine Fantasiewelt zu lassen, die für uns vielleicht fantastisch erscheinen mag, die aber viel, viel reicher ist und die das Gehirn auch dann viel, viel besser ausbildet. Nicht wahr, andere Strukturen auch ausbildet. Dieses bis ins Körperliche hineinwirken, was so in den ersten 7 Lebensjahren besonders stark ist, das führt zu interessanten Ergebnissen. Es gab also, ich glaube, eher Wiener hat das einmal gemacht, interessante Untersuchungen. Er hat untersucht die Ähnlichkeit zwischen Eltern und Kindern und die Ähnlichkeit zwischen Adoptiveltern und Kindern. Und das Überraschende ist, es ist kein Unterschied. Die Ähnlichkeit der Kinder mit den Eltern liegt viel weniger an der Vererbung, als dass das Kind einfach die Gesichtszüge, die ganze Ding nachmacht, nachahmt. Und dadurch zumindest eine gewisse Zeit lang ein sehr ähnliches Aussehen bekommt. Es ist statistisch sozusagen kein Unterschied festzustellen zwischen leiblicher Verwandtschaft und wenn es Adoptivkinder sind, bis auf gewisse Dinge wie Ohrläppchen und dergleichen, die sind sehr stark vererbungsbedingt. Aber was so die ganze Physiognomie bedingt, die wird sehr viel durch Nachahmung erzeugt. Das ist ganz interessant. Die Sprache wird ganz stark durch Nachahmung erworben. Und hängt sehr dann davon natürlich ab, wie gut ein Kind Sprache lernen kann, wie gut die Sprache ist, die es hört. Und wie voll der ganze Mensch in der Sprache drinnen lebt. Wir denken, Sprache kommt nur von da heraus, beim Kehlkopf irgendwie, und quäkt da was heraus. Man hat mittlerweile nachgewiesen, dass die Sprache im ganzen Körper tätig ist. Wenn ich spreche, beginnen sich die Muskeln im ganzen Körper zu bewegen. Sogenannte Mikrobewegungen sind das. Man hat das mit so Hochgeschwindigkeitskameras sichtbar gemacht. Also bevor man sich beim Kehlkopf was tut, fängt im ganzen Körper irgendwo sich was zu bewegen an. Dann fängt der Kehlkopf an und dann fangen wir zu sprechen an. Und das Interessante ist, der Zuhörer, bevor er überhaupt noch bewusst das Wort hört, fängt schon sein ganzes Muskelsystem an zu reagieren darauf. Mit diesen Mikrobewegungen, die sehr charakteristisch für jeden einzelnen Laut sind. Nämlich auch interessant. Also das sind nicht nur so ein allgemeines Vibrieren, sondern das ist je nach Laut und Sprachart anders. Und dann fangen wir an, leise mitzusprechen, ohne dass uns das bewusst wird. Das heißt, die Stimmbänder, der Kehlkopf bewegt sich leise mit. Und dann hören wir natürlich das auch von außen. Und wenn das beides zusammenkommt, dann werden uns erst der Sprache bewusst. Das sind also eigentlich neueste Untersuchungen und sie sind insofern interessant, wie auf dieses Phänomen Rudolf Steiner schon vor mehr als 90 Jahren hingewiesen hat und hat gesagt, also wir haben nicht nur einen Gehörsinn, sondern wir haben auch einen Sprachsinn. Und der ist noch etwas anderes als der reine Gehörsinn. Der Gehörsinn spielt zwar bei der Sprachwahrnehmung eine Rolle, aber diese Mikrobewegungen des Körpers, die spielen sich nur bei der Sprache ab. In einer gewissen Form auch bei der Musik, bei gewissen Tönen, aber nicht bei irgendwelchen Geräuschen oder dergleichen, sondern nur dort, wo es etwas Sprachartiges ist. Ist also ganz interessant. Und das heißt, die Art, wie wir als Mensch uns ganz auch körperlich mit der Sprache verbinden, hat eine sehr große Wirkung darauf, wie gut das Kind die Sprache erwirbt. Wir neigen heute dazu, sehr viele, Hemmnisse, Riegel im Körper zu haben, dass diese Muskelbewegungen, nämlich des ganzen Körpers, gestört werden. Weil wir sehr verkrampft heute sind. Eben durch unsere Intellektualität. Wissen Sie, dass wenn man intellektuell denkt, dass man so viel Körperenergie verbraucht wie bei mittelschwerer körperlicher Arbeit? Und das liegt nicht am Gehirn. Das Gehirn braucht fast ein Viertel der Körperenergie so und so. Ob wir schlafen, ob wir wach sind, es ist ganz egal. Das ist ein Energiefresser da oben. Da müsste man mal eine Energiesparlampe einbauen. Aber dazu kommt dann noch ein gewaltiger Zusatz, wenn wir jetzt logisch intellektuell denken. Warum? Weil sich alle Muskeln im Körper verkrampfen. Weil das Gehirn nur gut intellektuell denken kann, wenn der ganze Organismus steif ist. Darum, wenn wir dann viel nachgedacht haben, dann tut uns alles weh. Dann sind wir ganz verspannt. Weil die Muskeln wirklich in so einen Muskeltonus, in so eine Muskelverkrampfung hineingegeben werden. Und tatsächlich ist die Art des Denkens völlig anders, wenn man dabei sich zum Beispiel bewegt. Also die Griechen etwa, wenn die Griechen, die alten Griechen in der Antike, wenn die philosophiert haben, sind sie im philosophischen Gespräch durch die Säulenhalle gewandelt. Ja, das Denken muss anders sein, als wenn ich hinterm Schreibtisch sitze und jetzt grüble über ein Problem. Da kommt eine ganz andere Denkweise hervor, als wenn ich mich bewege und die Griechen haben sehr viel Wert auf schöne Bewegungen gelegt, das heißt aufrechte Körperhaltung. Der wäre, selbst wenn er alt ist, nicht irgendwie so dahergeschlappt, sondern der Grieche hat den Menschen als Anthropos, als den Aufgerichteten aufgefasst. Das zeichnet ihn vor den Tieren aus, dass er der Aufgerichtete ist. Und je gebildeter, je kultivierter ein Mensch ist, hat der Grieche empfunden, desto schöner ist seine Haltung. Bei den Römern war es noch genauso. Man hat die Menschen sehr beurteilt, danach, wie sie ihre Toga tragen können. Wenn die ganz verwurschtelt und verknittert ist, dann der kann schon nichts sein, weil der kann sich ja nicht einmal selber halten. Was ist das für ein Mensch? Da können wir heute nicht mehr einführen, wäre ein bisschen unpraktisch in der Schule mit der Toga. Aber die Menschen haben dadurch jedenfalls Haltung gelernt und haben dadurch auch ein anderes Denken entwickelt. Weil der ganze Körper noch viel mehr in einer lebendigen Weise beteiligt war an dem ganzen Prozess. Ist nämlich falsch, zu glauben, dass nur das Gehirn das Entscheidende ist beim Zustandekommen auch des Denkens. Das Gehirn ist eigentlich hauptsächlich wichtig dazu, dass wir uns der Gedanken bewusst werden. Viel eher, als statt dass man sagt, das Gehirn denkt, wie so ja heute die materialistische Anschauung ist, müsste man eigentlich umgekehrt sagen. Unser Denken bildet das Gehirn. Das kann man sogar heute verfolgen in Wahrheit, weil man kann verfolgen heute mit Kernspintomographie und solchen Sachen, wie sich da die Dinge ändern, wenn wir Gedanken bilden. Und da bilden sich dann neue Nervenverbindungen, neue Synapsen, alles Mögliche. Also eigentlich durch unsere Denktätigkeit formen wir das Gehirn um, die ganze Zeit. Und das heißt, wir haben schon einigermaßen in der Hand, was damit passiert. Je nachdem, wie wir denken und ob wir lebendig denken. Aber das fängt eben schon an, wenn wir dem Kind nur eine sehr gehemmte Sprache entgegenbringen, dann fängt schon dort an, dass das Kind die Sprache eigentlich nicht gut ausbildet oder nicht vollständig. Das heißt, dann werden schon die Sprachzentren schwächer ausgebildet. Und das ist ja heute verfolgbar, dass es schon mit der Sprache und dergleichen, mit der Rechtschreibung dann, wobei Rechtschreibung ist so ein eigenes Kapitel, komme ich vielleicht nicht zurück darauf, wie gesund nämlich eine Rechtschreibung ist. Weil wie gesund ist es eigentlich, irgendwelche Normen aufzustellen von irgendeinem Amt, das sagt, so muss der Wort schreiben, obwohl das Kind das völlig anders erlebt. Und sagt, dass sie vielleicht innerlich nicht bewusst, aber doch spürt, das passt ja eigentlich gar nicht. Weil irgendein Amt jetzt gesagt hat, wir müssen das so schreiben. Ich meine, ich weiß schon, wir brauchen Orthographie, ich will jetzt nicht für Orthographiefehler plädieren, aber es ist vielleicht einmal interessant zu bedenken, dass das also auch so ein spanischer Stiefel ist, in den wir eingeschnürt werden. Und der eigentlich die Entwicklung, die freie Entwicklung des Individuums nicht unbedingt fördert. Wir müssen halt ununterbrochen Kompromisse eingehen, auch mit der Welt, die um uns herum ist. Das muss uns auch klar sein. Also wenn es nur nach mir ginge, würde ich sagen, und das brauchen wir uns einmal gar nicht kümmern. Lieber sollen die Kinder die Sprache erleben und aus dem heraus selber schöpfen, wie sie schreiben. Ja, sie sollen vielleicht sogar neue Worte schöpfen, neue Wortschöpfung. Warum? Große Dichter haben das auch gemacht. Die haben sich erfrecht, neue Worte nicht zu erfinden, zu schaffen, zu schöpfen, zu finden, weiß ich nicht, die nirgendwo in einem Duden drinnen stehen. Und trotzdem so treffend sind, weil bei Goethe findet man das oft, dass er Worte verwendet, die gibt es eigentlich gar nicht. Die Abwandlungen vielleicht, es grunelt so und nicht es grünt, das ist das nicht passen, es grunelt, das ist so ein bisschen eine andere Schattierung drinnen. Weil Sprache sollte eigentlich etwas Lebendiges sein. Und in früherer Zeit waren die Sprachen auch viel lebendiger. Manche sind es heute noch, also im Japanischen soll das so sein. Ich kann das nicht aus eigener Erfahrung bestätigen, ich kann keine Silbe Japanisch. Aber ich habe gehört, also wenn man nach 10 Jahren als Japaner wieder zurückkommt, versteht man die Leute schon immer so gut, weil sich die Sprache mittlerweile schon wieder geändert hat. Also das ist in einem Bildungsprozess. Eigentlich sollte jede Sprache in einem beständigen Bildungsprozess sein, weil sonst stirbt sie ab. Ich meine, das haben wir dann bei toten Sprachen, wie beim Lateinischen oder so, das ist dann stehen geblieben. Und das geht jetzt über Jahrtausende fast 2 Jahrtausende, unverändert durch, ist daher natürlich wunderbar gewesen im 19. Jahrhundert und so in der Zeit, um den Intellekt auszubilden. Starre Begriffe, die sich nicht ändern, dazu habe ich eine Sprache, die sich auch nicht ändert, damit kann ich alles wunderschön abgrenzen und es rührt sich nicht. Und das war sicher ein notwendiger Schritt, weil wir dadurch sehr viel mehr bewusst an der Welt geworden sind. Wir werden immer an den Gegenständen, denen wir uns gegenüberstellen und die wir möglichst klar abgrenzen können, am meisten bewusst. Und wir leben in einer Zeit, wo immer mehr Bewusstsein entstehen soll eigentlich und kann. Die Menschen früher waren viel verträumter, haben viel mehr geträumt noch von der Welt, waren viel weniger wach, selbst die Griechen noch, obwohl dort schon die Logik und Verstandeserkenntnis langsam beginnt. Der Aristoteles mit seiner Logik war ja eigentlich ein Vorreiter für unsere Zeit schon fast. Aber wenn Sie noch an Platon nehmen, Platons Schriften, die erstens als Dialoge geschrieben sind, also wie ein Theaterstück fast ist das geschrieben. Und da findet man noch keine logische Ableitung, sondern das ist fast noch wie mythologische Bilder, in denen er das schildert. Also ganz lebendig, aber da kann man es nicht so ganz eng im Begriff fassen. Ja, wie ist denn das eine Definition? Die wird man beim Platon nicht finden. Bei Aristoteles fängt es an und wir heute sind ganz auf das eingeschossen. Definition heißt Abgrenzung. Das ist es und der Rest gehört nicht dazu. In der Wirklichkeit gehört aber immer viel mehr dazu in Wahrheit. Etwa überhaupt dort, wo es das Leben ist, wo was Lebendiges ist. Da muss ich eigentlich den ganzen Kosmos in Wahrheit dazu rechnen, weil ohne Sonne wäre kein Leben und ohne der ganzen Sternenwelt, die draußen ist, wird das alles nicht funktionieren. wenn ich da nur vielleicht jetzt hineinschaue in die Zelle und dann mir die Gene anschaue und glaube, aus denen heraus kann ich erklären, wie das Leben funktioniert, dann ist das sicher eine große Täuschung. Fragen Sie einmal einen Genetiker, aber aus einem genetischen Code, von dem ihm nicht bekannt ist, von welchem Lebewesen das ist, ob er ihnen ableiten kann, wie das Ding ausschauen wird. Nicht einmal ansatzweise. Also das verbreitete Dogma, in den Genen liegt der Code des Lebens drinnen, das heißt, da steht drin, wie das Ding ausschaut nachher, ist also zumindest wissenschaftlich völlig unbewiesen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber es gibt nicht einmal einen Ansatz dazu. Ich meine, man kann dann natürlich herumexperimentieren, sagen, ich tue dieses Gen verändern, aha, jetzt schaut das Ohrwaschel anders aus. Also ich kann herumexperimentieren. Aber aus dem Gencode irgendwas ableiten, funktioniert nicht in Wahrheit. Das funktioniert nur, wenn ich eh weiß, wie das Ding ausschaut. Dann kann ich anfangen herumzubasteln. Also das ist sehr viel Missinterpretation. Dann vor allem, wenn diese wissenschaftlichen Ergebnisse dann popularisiert werden, sozusagen vereinfacht für die Öffentlichkeit dargestellt werden, wird das immer auf so einfache Formeln reduziert. Also wir sind unsere Gene, Punkt, aus. Und was da drinnen steht, so werden wir, Ende der Sache. Na, keine Rede davon. Keine Rede davon. Im Grunde ist das eine Materialliste, aus welchen Proteinen wir dann aufgebaut sind irgendwann. Das steht da drinnen. Und vielleicht ein bisschen ein Zulieferungsplan manchmal, weil es auch Steuergene gibt. Also das ist vielleicht auch noch drinnen. Aber zu behaupten, aus dem erklärt sich das ganze Lebewesen, ist also illusionär, dass, wenn man das heute wissenschaftlich behaupten wollte. Es stimmt auch aller Wahrscheinlichkeit noch gar nicht. Da gehört noch viel mehr dazu. Da gehört noch viel mehr dazu. Aber es ist ein interessantes Phänomen, dass die Wissenschaften überhaupt, je mehr sie zu Menschen kommen, fällt mir auf, desto materialistischer sind sie. Also in der Physik ist der Materialismus, so der klassische Materialismus des 19. Jahrhunderts, völlig überwunden. Wenn man glaubt, also die Welt besteht aus Atomen und Atome sind so kleine materielle Kugeln, von mir aus bestehen sie jetzt nur aus Elektronen und Protonen, aber die sind wenigstens so kleine Kugeln, wie winzige Billardkugeln, dann ist das ein Nonsens. In den Schulbüchern ist es auch immer noch so aufgezeichnet, aber das ist ein reines Gedankenmodell, in Wirklichkeit ist es nicht so. Das ist also viel geheimnisvoller, die Welt dort. Und wenn man mit der Quantentheorie anfängt und so, da gibt es also Verrücktheiten, die man sich nicht träumen lässt. Im Grunde hängt der ganze Kosmos miteinander zusammen. Völlig separierte Einzelteile gibt es in Wahrheit gar nicht. Da sind so viele Tore aufgestoßen worden durch die Quantenphysik. Daher viele Quantenphysiker, ich erzähle das jetzt, weil ich auf dem Gebiet tätig bin, dann kenne ich die Geschichten ein bisschen, haben daher auch, sofern sie sich überhaupt mit den Hintergründen der Sache auseinandersetzen, weil es gibt mal 90% der Physiker, die das einfach technisch betrachten, ihren Job machen und Ende. Aber dann gibt es einmal 10%, die sagen, ja, aber welche Bedeutung hat denn das für uns und was bedeutet das für unsere ganze Weltanschauung, wie schaut denn das aus? Und die kommen also fast alle zu der Ansicht, dass eigentlich etwas eher Geistiges hinter der Welt steckt. Also man ist heute in der Physik auf dem Weg zu sagen, ja, also Materie, das wissen wir schon, dass das nicht das Letzte ist. Also dann hat man gesagt, Energie, also ist alles Energie irgendwo. Jetzt, da wir im Informationszeitalter leben, sagt man, eigentlich ist Energie auch nicht das Grundlegende. Information, was immer das sein mag. Das heißt, die ist aber wirklicher als die Energie und wirklicher als die Materie. Kann man sich aber schon wieder nicht mehr vorstellen. Weil jetzt sagen wir, eine Information, gut, da brauche ich wenigstens im Computer eine Festplatte, auf der die Information gespeichert ist. Aber die Physik sagt eigentlich halt, nein, nicht die Festplatte ist das eigentliche Reale, sondern die Information ist das Realere. Und der Rest ist nur eine Erscheinung, zumindest in der physikalischen Ebene ganz unten. Also, was heißt das eigentlich? Das heißt im Grunde, dass wenn wir schon beim Thema Information sind, Information hat auch etwas zu tun mit dem, was wir gedanklich verarbeiten. Es ist im Grunde eine Intelligenz, die in der Natur wirkt. Soweit sind wir in der Physik noch nicht ganz das anzuerkennen, obwohl einzelne Physiker sehr wohl davon sprechen, zum Beispiel der Erwin Schrödinger, der österreichische Physiker, der Ihnen vielleicht bekannt ist, also einer der Pioniere der Quantentheorie, früher war auf den Tausenderscheinen irgendwann einmal drauf, der war ganz fest dieser Anschauung. Ein anderer Physiker, Wolfgang Pauli, auch ein Österreicher, war ganz fest dieser Anschauung. Obwohl er ein strenger Rationalist war von seiner ganzen Herkunft. Aber durch einige Lebenskrisen ist er zu auch geistigen Erlebnissen, möchte ich fast sagen, gekommen. Dass er gesagt hat, ja, hinter unseren abstrakten Gedanken steckt eigentlich noch was viel Realeres. Wir haben eigentlich in unserem abstrakten Intellekt nur den Schatten der wirklichen Gedanken. Und was ich da dahinter sehe und erlebe, das sind aber nicht nur meine seelischen Erlebnisse, sondern das sind die Kräfte, die in der Natur gestaltend tätig sind. Und ich kann sie nur eigentlich beobachten in Wahrheit und dann spiegle ich sie ab in meinen blassen, abstrakten Gedanken. Das sind Physiker, die haben nichts mit Waldorfpädagogik oder so zu tun, überhaupt nichts, oder sicher niemals gehört das Wort. Hat im Übrigen dann sehr intensiv zusammengearbeitet mit dem Psychiater C.G. Jung, der diese Archetypenlehre und das alles entwickelt hat. Und eben der Pauli hat dann eben auch gesagt, ja, diese Archetypen, diese Urbilder, die wirken da draußen in der Natur und sie wirken auch in mir in Wahrheit gestaltend. Ja, das sind in Wahrheit die Kräfte, die dann auch das Gehirn ausbilden. Und in dem Prozess erleben wir dann als Schatten das, was wir in unserem Bewusstsein als Gedanken erleben. Weil schon klar, der Gedanke, so wie wir ihn im Bewusstsein erleben, der tut wirklich nicht sehr viel. Wenn man sagt, ja, Gedanken sind zollfrei. Das ist nur ein Spiegelbild einer Realität, die dahinter steckt. Die Realität ist nämlich die, dass da Kräfte drinnen sind, die den ganzen Organismus bilden. Und Sie sehen, jetzt kommt ein interessanter Punkt. Wenn das Kind so mit dem Zahnwechsel zur Schulreife kommt, ist ja so um die Zeit herum. Das heißt, der Zahnwechsel drückt aus, dass da der ganze physische Körper mal so auf einer ersten Ebene in seiner Bildung abgeschlossen ist, in seiner Grundform. Natürlich wächst er noch und es gibt noch Veränderungen, aber so das Wesentliche einmal in der physischen Struktur ist fertig. Und die Frage ist, was bildet eben in diesen ersten sieben Jahren diesen Körper? Das sind nämlich genau diese Kräfte, von denen wir ein bisschen was dann als Schatten in den Gedanken erleben. Und der Witz ist der, wenn mit dem Zahnwechsel diese Bildung des physischen Körpers einmal auf erster Ebene abgeschlossen ist, wird ein Teil dieser Kräfte frei und wir können sie verwenden, vielleicht nicht gleich um abstrakt zu denken, aber um es vorzubereiten, zumindest indem wir Fantasie entwickeln und diese Dinge. Das heißt, das Kind in die Schule geben und dort Bildung vermitteln. Da regen wir eigentlich genau diese Bildekräfte, nennt sie Steiner auch, weil sie eben bilden, formen den Organismus und ein Teil davon wird frei und kann dann verwendet werden, indem man Wissensinhalte aufnimmt, verarbeitet, lebendig gestaltet, sind dieselben Kräfte. Die bauen dann im Übrigen halt auch mit ein bisschen am Gehirn wieder weiter, da oben. Das hat dann dort auch eine Auswirkung. Aber wir ziehen sie sozusagen vom Organismus ab. Was heißt das aber wieder? Das heißt, wir müssen sehr genau aufpassen, in welchem Maße wir das tun. Wenn wir das Kind dabei zu sehr beanspruchen, dann ziehen wir bildende, formende Kräfte von seinem Organismus ab, die es vielleicht noch braucht. Und dann wird es in seiner körperlichen, organischen weiteren Entwicklung gehemmt. Also wenn ich zu sehr zum Beispiel zu früh den Intellekt betätige, das heißt eigentlich diese bildenden Kräfte in ein sehr enges Korsett einsperre, das für eine körperliche Bildung überhaupt nicht mehr brauchbar ist, dann raube ich dem Organismus Kräfte, die er eigentlich braucht. Ich muss das erst langsam heranführen. Also das fängt so ein bisschen vor der Pubertät, in der Vorpubertät fängt es einmal eigentlich erst an so richtig. Bis dahin sollte man viel mehr aus der Fantasie heraus gestalten lassen, viel lebendiger. das Kind leben lassen. Und es wird sich nachher lohnen, weil der Intellekt, der dann nachher erwacht, viel reicher ist, viel inhaltsschwerer ist, weil er nämlich zugleich es füllen kann mit einem viel stärkeren Erleben. Weil bloße abstrakte Intelligenz, die wir heute so verbreitet haben, da zeigt sich nämlich in der Praxis dann meistens, dass sie für die Wirklichkeit gar nicht so tauglich ist. Es gibt so viele Konzepte, die gescheite Leute machen, hochgescheit, meine ganz ernst. Nur in der Praxis kommt man darauf, es funktioniert überhaupt nicht. Es funktioniert überhaupt nicht. Nehmen Sie in der Politik die Konzepte, im sozialen Leben überhaupt, also soziale Probleme lösen, was da alles diskutiert wird. Es ist alles gescheit. Wurscht, der eine sagt so, der andere sagt das Gegenteil. Wenn man es anschaut, gescheit ist eigentlich beides. Aber funktionieren tut beides nicht. Das heißt, es ist eigentlich ein Denken, das hochintelligent ist, aber mit der Wirklichkeit nicht in Verbindung steht. Wir brauchen also ein Denken, das viel mehr die Brücke zur Wirklichkeit findet. Und das ist gerade dann der Fall, wenn ich dem Kind Zeit lasse, aus den Kräften der Fantasie heraus, die nämlich unmittelbar heraus, wo eigentlich unmittelbar herauskommen, diese körperbildenden Kräfte. Die stecken nämlich da dahinter noch. Und etwas von dem nimmt das Kind noch mit. Da ist es nämlich an einer Realität dran. Und wenn ich das weiterführe und dann letztlich bis zum klaren Gedanken kristallisieren lasse, dann habe ich etwas, was mit dem Menschen wirklich zusammenstimmt. Wenn ich das vorher sehr schnell abtöte und gleich abstrakt mache, dann reißt diese Verbindung ab. Und dann entwickeln sich die Gedanken selbstständig, unabhängig von der Wirklichkeit. Sind zwar gescheit, aber es nützt uns relativ wenig. Nicht wahr? Also der Mensch wird viel leichter die Wirklichkeit beurteilen können, der als Kind wirklich Zeit gehabt hat, auch die Fantasie zu pflegen. Und dann irgendwann natürlich gelernt hat, das auch in abstrakte Gedanken zu fassen. Das gehört schon in unsere Zeit hinein. Wir leben in der Zeit, wo wir gerade an dem auch bewusst werden sollen. Es geht nur darum, wie ist der Weg, der dorthin führt. Wenn ich das zu früh den Faden abschneide, sozusagen, dann wird es problematisch. Okay. Bitte, gerne.
Könnten Sie also vielleicht so auf dem Alltag eingehen und sagen, wie schneide ich den ab? Weil ich habe immer die Grundsatzdiskussion, dass ich in die bilaterale Klasse gehen und das Kind muss unbedingt Englisch können. Also auch meine Oma liegt mir in den Ohren, ich muss unbedingt eine Schule aussuchen, wo sie schon in der ersten Volksschule jetzt Englisch hat. Wir sind aber eher so auf der Waldorfseite. Das heißt, die sind auch schon in Teams organisiert.
Ja.
Aber wie schneide ich diesem Kind im Alltag
den Faden ab? Ja, naja, also Mehrsprachigkeit als solche ist nicht schädlich. Nein, das verträgt das Kind ganz gut. Ob Englisch gerade die beste Einstiegssprache ist, ist ein anderes Kapitel, weil Englisch ist die abstrakteste Sprache heute. Das Alltagsenglisch ist erstens vom Wortschatz sehr eng, es ist von der Grammatik sehr gekürzt. Das heißt, das ist eine Sprache, die einen hohen Abstraktionsprozess durchlaufen hat. Also das heißt, mit der würde ich nicht unbedingt anfangen. Ich meine, außer wenn ich natürlich in England oder wo ich jetzt aufwachse oder so und deutscher Abstamm bin, dann wird es schon sinnvoll sein. Aber nur zu sagen, also ich muss gleich als erstes Englisch, weil das braucht man ja heute, das ist die Weltsprache, das ist die falsche Überlegung. Dann lieber eine andere, eine lebendigere Sprache. Vielleicht irgendein Russisch zum Beispiel. Russisch ist viel lebendiger. Auch Französisch ist nicht so, weil das ist eigentlich ein relativ nah am Lateinischen. Lateinisch wäre gar nicht gut in dem Alter. Das macht man eh nicht, aber das ist was für spätere Alter, wenn man also wenn das Kind reif ist, wirklich in diese Intellektualisierung hineinzugehen. Also lebendige Sprachen und vor allem wirklich durch Sprechen und nicht Vokabel auswendig lernen, sonst was. Es muss nicht der Zweck sein, dass die möglichst schnell einen möglichst großen Vokabelschatz haben und möglichst exakt grammatikalisch sprechen, sondern sie sollen einfach Lieder singen in der Sprache, Sprüche sprechen, ob sie es jetzt verstehen gleich oder nicht, ist ganz egal. Der Lehrer sollte hauptsächlich dann wirklich in der Fremdsprache sprechen, weil das Kind muss das nicht gleich verstehen. Wenn es die Muttersprache lernt, versteht es zuerst auch nicht. Das Kind spricht ein Wort nicht erst, bis es verstanden hat, sondern es plappert es einmal nach, weil es Freude daran hat, diese Laute zu bilden. Weil der Papa macht es auch und die Mama macht es auch und ich mache es auch. Und das klingt jetzt auch so und das gefreut mich. Und ob ich dann zum Postkasten auch Papa sage, ist ganz egal, das macht nichts. Es klärt sich schon mit der Zeit. Also auch da eben einfach von der Aktivität aus ausgehen, auch von der Freude am Tun natürlich dabei, die sich damit verbindet. Die Kinder haben eigentlich eine unheimliche Freude, was zu tun. Und das Wichtigste ist ihnen, das nicht auszutreiben. Wenn ich sage, jetzt müssen wir wieder mit dem Kind beschäftigen, das will Sprache, ja, nein, ich setze lieber vor den Fernseher, dann wird es dort nicht lernen. Selbst wenn ich jetzt eine Fremdsprachensendung habe, es wird es nicht lernen. Im Gegenteil. Auch das kann man heute mittlerweile schon nachweisen. Ich habe Ihnen vorher erzählt, wie das beim Sprachewahrnehmen ist, dass da der ganze Muskelorganismus schon anfängt mitzuwirken. Das ist, wenn die Sprache über den Lautsprecher kommt, fast überhaupt nicht der Fall, interessanterweise. Ja, warum? Warum? Das hängt damit zusammen, dass das, was der Lautsprecher übermitteln kann, dem fehlt eine ganz gewaltige Dimension der Sprache. Es kann zwar den Klang übermitteln, das heißt, für unser Bewusstsein ist vielleicht kaum ein Unterschied. Aber wenn wir sprechen, verformen wir da ununterbrochen unseren Mundraum. Dadurch wird die ganze Luft, die ausgeatmete Luft gestaltet. Da sind Gestalten, Formen drinnen. Die kann man sogar in kalter Luft, beim Hauch kann man das sehen oder mit einer geeigneten Fotografie sichtbar. Für jeden Laut ganz charakteristisch, was da kommt. Das bildet alles der Lautsprecher nicht. Das kann er nicht, weil der, da formt sich nichts um, der bringt nur den Klang. Das heißt, er bringt ein Surrogat, das unser Bewusstsein betrügt und das sagt, boah, ist eh high, viel Klang und wunderbar, muss doch das Beste sein. Und wenn ich dann noch vielleicht einen guten Sprecher habe im Fernsehen, dann wird doch das Kind das wunderbar von dort die Sprache lernen. Aber das Wichtigste fehlt ihm. Und man sieht also schon, man kann das eben wirklich auch sogar äußerlich nachweisen, dass das Kind auch nicht reagiert darauf. Das heißt, es wird einfach eine viel stumpfere, viel breiigere Sprache entwickeln, wird keine Sicherheit in der Sprache entwickeln. Also daher ein großes Problem, zu früher Einsatz elektronischer Medien, sei es also Audiomedien, Videomedien und diese Sachen in der Schule. Ich meine, heute möchte man es ja schon fast im Kindergarten, da muss schon ein kleiner Computer stehen damit, weil wir leben ja im Informationszeitalter. Wird dem Kind nicht gut tun und es wird deswegen nicht ein besserer Computerfachmann später sein, mit Sicherheit nicht. Ich meine, ganz abschirmen davon können wir sowieso nicht und sie sollen sicher damit in einem späteren Alter konfrontiert werden, aber in einem späteren, schon gleich von Anfang an mit dem Laptop in der Schule sitzen, wird mit Sicherheit die Kinder nicht fördern. Und ich sage das nicht aus einem Widerstand gegen die Technik. Ich benutze sie sehr viel, ich sitze auch viel hinter dem Computer und schätze das auch. Aber es gehört nicht dorthin, wo die Kinder in der Entwicklungsphase drinnen sind. Dort schädigt es sie, da müssen sie erst langsam herangeführt werden. Man muss ja auch denken, dass in einer gewissen Weise, halt in abgekürzter Form, die Kinder auch ein bisschen die Entwicklung der Menschheit nachvollziehen irgendwo. Das heißt, in einem bestimmten Alter ist es gut, gewisse Dinge von der ganzen Stimmung, von der Art zu erleben, wie es halt immer in früheren Zeiten war. Das Kind muss eigentlich erst so an die Gegenwart herangeführt werden, in Wahrheit. Also es soll einmal mit der Natur vertraut werden, also das heißt mit einer Zeit, wo die Menschen noch ganz in der Natur draußen gelebt haben. Und solche Dinge. Also man kann das Kind nicht mit einem Sprung sozusagen in unsere Computerwelt hineinversetzen. Ja, man kann es schon, aber dann fehlt ihm vieles. Dann fehlt ihm vieles. Das ist ein gewisses Problem. Also, und man wird sehen, also ich bin überzeugt davon, wenn der Waldorfpädagogische Unterricht richtig funktioniert, dann sind die nachher trotzdem, können sie den Computer mindestens genauso gut bedienen. Das ist sicher nicht das Problem. Das ist sicher nicht das Problem. Sie können wahrscheinlich besser und sinnvoller sogar damit umgehen, als wenn es schon von der ersten Klasse Volksschule das zur Verfügung haben. Das ist wirklich ein Unding. Und da bitte steckt man Milliarden hinein heute, also Millionen sicher zumindest. Klar, ist für die Wirtschaft geiert darauf, weil es Computer verkauft und die Politik sagt, naja klar, da ziehen wir diese Firmen zu uns her und das ist für uns als Politiker auch gut. Das sagt für mich nur möglichst Politiker aus dem Bildungswesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil sie verstehen nichts davon und sie benutzen es oder missbrauchen es in Wahrheit für ihre Zwecke. Also Bildung gehört in den Bereich von Leuten, die von Bildung was verstehen vor allem. Das heißt, die von Menschen etwas verstehen. Und ich bin nicht überzeugt, ob die Politiker da die geeignetsten sind. Aber ich will jetzt nicht, das waren Wahlen. Oder es waren Qualen, weiß ich nicht. Wie auch immer. Übrigens auch eine Forderung, die Rudolf Steiner erhoben hat, dass das Bildungswesen, überhaupt das Kulturwesen, dass das von der Politik getrennt gehört. Es sollte eigentlich Kultur und zum Kulturbereich gehört eben auch das Bildungswesen, sollte eine Eigenverantwortung und eine Selbstverwaltung haben. Das sollen Menschen machen, die mit dem Bereich zu tun haben, die sollen darüber sprechen. Genauso wie es nicht gut ist, wenn der Staat in die Wirtschaft reinredet. Das ist in Wahrheit auch nicht gut. Weil die Staatswirtschaft ist meistens eine Misswirtschaft in Wahrheit. Und mehr Arbeitsplätze oder so sichert es deswegen auch nicht. Oder wenn um so einen riesigen Preis, dass dann nachher die Schulden zu zahlen sind. Also Steiner hat daher so eine Dreigliederung des sozialen Organismus vorgeschlagen. Das ist ein selbstständiges Wirtschaftsleben, ein selbstständiges Kulturleben und dazwischen die Politik gibt, die wir schon auch brauchen, die das Staatswesen regelt, die Gesetze und so weiter. Gewisse Macht brauchen wir schon auch, die das Staatsleben organisiert, aber die sich wirklich auf den Bereich beschränkt und nicht überall hineinfunkt, wo es nicht hineingeht. Ich meine, wir erleben das in der Schule tagtäglich, was an Vorschriften, an neuen Vorschriften hereintrudelt, an die man sich halten muss, an Formularen, die man ausfüllen muss. Kein Mensch weiß, wofür eigentlich, weil es 100.000 Statistiken brauchen und dann sagen ein paar Politiker, wir haben es geschafft, dass diese oder jene Fähigkeit gewachsen ist, weil es die Statistik sagt. Aber einen Schüler hat der noch nie irgendwo gesehen wahrscheinlich. Ob das in der Realität auch Wirklichkeit ist geworden oder nur statistische Zahl. Ja, also das heißt, wir sind daher in der Waldorfpädagogik der Auffassung, dass der Einsatz von Medien sehr gedämpft erfolgen sollte und jedenfalls nicht zu früh. Und ein völliges Unding ist es natürlich, wenn ein Lehrer sagt, naja, eigentlich die bequemste Form des Unterrichts ist, wenn ich da einen Fernseher aufstehe und eine Videokassette abspüre, oder was, weiß ich nicht, heute ist ein DVD oder irgend so. Wunderbar, gibt es Lehrfilme, tolle Lehrfilme, da sehen sie das eh alles viel besser, als ich das erzählen kann und man glaubt, die Kinder werden irgendwas davon haben. Nichts. Es geht da rein und da raus, in Wahrheit. Der Bildungswert ist relativ gering. Das heißt nicht, dass man das nicht auch einmal machen kann, namentlich in der Oberstufe. Aber wenn ich den Unterricht ersetze dadurch, dann wird es schlimm. Und die Tendenzen gehen schon in die Richtung, dass irgendwann der Lehrer ganz ersetzt wird durch die Medien. Ich meine das ganz, ganz ernsthaft. Also das so eine Zukunft blüht uns schon, dass dann der Schüler, weiß ich nicht, wahrscheinlich zu Hause vor seinem Laptop sitzt und spult das ganze Lernprogramm ab. Dann brauchen wir eh keine Lehrer mehr. Dann haben wir ein paar Experten, die die entsprechenden Medien gestalten, die pädagogisch gut sind und dann lebt in sozialer Isolation, lernt der Schüler dann über das Medium Bildschirm, vielleicht Breitwand, IMAX, noch was Größeres oder so, wie auch immer. Aber für die Wirtschaft wäre das natürlich toll, hätten sie freuen, weil sie noch mehr Computer verkaufen, aber dann werden die Kinder sicher so werden. Also völlig asozial und nur einseitig intellektuell, wenn überhaupt. Und der Intellekt wird dann aber nicht genügen, um die Wirklichkeit zu bearbeiten. Nicht, weil das sind aber Gefahren, weil es gibt schon also genug Überlegungen, Ideen, die in die Richtung gehen, ganz realistisch in die Richtung gehen und Amerika ist da durchaus Vorreiter. Aber dann wird man sicher nicht Menschen erziehen, die auch irgendein soziales Gefühl entwickeln können. weil sie einfach sozial abgeschottet sind dann. Das ist ein großes Problem. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt natürlich im Unterricht und in der Schule, dass da wirklich ein gewisses soziales Gefühl entsteht. Eben nicht nur der Lehrer den Schüler wahrnimmt, sondern dass umgekehrt die Schüler einander ein bisschen wahrzunehmen beginnen, zu spüren, der ist anders. Ist schwierig, ist alles schwierig, aber wie kann ich es den Schülern beibringen? Sicher nicht, indem ich sage, du musst doch den anderen Schüler wahrnehmen. Der wird da pfeifen und wird sich sagen, ja, du redest mir viel. Ich muss es einfach vormachen. Also wahnsinnig viel hängt davon ab, wie der Lehrer vor der Klasse steht und wie er ist. Viel weniger durch das, was er sagt und was er als Lehrstoff von sich gibt, sondern wie er als Mensch ist. Und wenn ich als Lehrer den Kindern helfen will, sich zu entwickeln, dann muss ich vor allem an meiner eigenen Entwicklung arbeiten. Nicht wahr? Ich kann nicht verlangen von Schülern, sie sollen sich entwickeln. Und ich sage, naja, bitte, ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen, jetzt bin ich fertig. Bis zur Pension mache ich das jetzt so. Aus. Warum soll ich mich noch ändern? Ende. Die Schüler merken das. Die Schüler merken es unbewusst. Natürlich können sie es nicht sagen, aber sie merken es und denken sie, das kann man gern haben. Und der andere, der an sich arbeitet, der vielleicht viele Fehler hat, man muss kein idealer Mensch sein, also ich darf nicht glauben, Lehrer kann er werden, wer der ideale Mensch ist, das könnte man gleich zusperren, das wird man niemand finden, weil es wäre sehr schwierig. Nein, aber man muss das Bemühen haben, einen Schritt weiter zu kommen, zu sagen, ich will mich eigentlich gemeinsam mit den Schülern entwickeln und auch aufgreifen, was ich von ihnen nämlich lernen kann. Menschlich auch lernen kann, im menschlichen Umgang mit ihnen lernen kann. Weil gerade weiterentwickeln kann man sie am meisten im Umgang mit den anderen Menschen. Vielleicht sogar in denen, die mir entgegenkommen, weil sie sagen, der ist mir nicht sympathisch, der macht mir immer Schwierigkeiten. An denen lernt man oft das meiste. Weil die legen immer wieder die Wunde auf die eigenen Schwächen. Und die tun halt weh. Es ist unangenehm, aber man lernt was dran. Und wenn es das 10. Mal wieder passiert, beim 11. Mal, vielleicht hat man es dann kapiert. Also gerade, und auch Schüler kommen uns so entgegen, sind ja nicht immer einfach. Also gerade die schwierigen Schüler sind oft die, an denen wir am meisten für uns selber auch lernen können. Und ich weiß nicht, wer mehr lernt, die Schüler oder der Lehrer. Also beide eigentlich. Beide müssten lernen voneinander. Und da muss man auch innerlich, sage ich mal, die Bescheidenheit haben, sicher, ich bin jetzt vielleicht 10, 20, 30 Jahre älter als die Schüler, aber im Grunde sind wir zwei Menschen, die einander begegnen, oder 30 Menschen, die einander begegnen da in der Klasse. Auf der menschlichen Ebene sind wir eigentlich auf ein Ding, nur weil wir ein paar Jahrzehnte vielleicht früher geboren wurden, das ist der kleine Unterschied. Das macht nicht wirklich viel aus. Es sind genauso ernstzunehmende Menschen, wenn sie so klein sind. Man kann vom kleinsten Kind was lernen. Und zwar das meiste sogar deswegen, weil gerade in den ersten Lebensjahren das Kind zwar unbewusst, aber so viele Fähigkeiten ausbildet. Wenn man nur denkt, bis es lernt, aufrecht zu stehen, bis es das schafft, schon zuerst einmal die Blicke fixieren. Ja, für uns ist das alles so selbstverständlich. Das sind Meisterleistungen. Was wir in der Universität lernen, das ist eine Kleinigkeit dagegen. Gegen das, was wir in den ersten drei Lebensjahren lernen. Unbewusst halt noch. Um überhaupt fähig zu sein, dann einen ersten Gedanken zu fassen und einmal zu registrieren, ich bin was anderes als die komischen Figuren, die da vor mir sind. Ah, Papa, Mama, ja. Es ist oft für viele Menschen eine entscheidende Erinnerung, der Moment, wo sie das erste Mal sich als ich empfunden haben, als irgendwie was anderes als die Umwelt ist. Ich kann mich genau erinnern, das Familie im Wohnzimmer war das, da war der Mellerkamin hinten, irgendwo war so ein Riesenballon, so ein Luftballon, der war viel größer als ich. Und ich habe baff auf die Leute geschaut, das waren die Eltern, die Großeltern, so, die da alle herumgestanden sind, es war Nachmittag, es war schon ein bisschen düster. Das war mein Leben lang nicht vergessen, das Ereignis. Später gibt es dann wieder, wo ich nichts mehr erinnern kann, aber es ist so ein erster Moment, wo ich bin was anderes als das alles da rundherum. Da fängt es langsam an einmal, aber dazu muss schon da sein, der Mensch muss sich aufrichten können, er fängt schon an zu sprechen und das Denken muss so weit sein, dass es den Begriff Ich, auch wenn es es vielleicht jetzt nicht so nennt, aber doch diese Unterscheidung zu treffen, weil mit dem Denken treffen wir nämlich diese Unterscheidung. Da fangen wir an, uns als Subjekt von den Objekten zu unterscheiden. Gehen in eine Trennung hinein. Und sehen Sie, jetzt ist heute die Forderung immer in der Wissenschaft vor allem, es muss alles objektiv, es muss alles auf objektiven Tatsachen beruhen. Wir vergessen nur, dass wir da erst einmal eine Grenzlinie gezogen haben zwischen dem, was objektiv ist und dem, was subjektiv ist. Die Grenzlinie ziehen wir. Und wir dürfen das, was da drinnen steckt, nicht ganz vergessen und vielleicht einmal sehen, vielleicht hat das auch was in Wahrheit mit der Welt zu tun. Ja, das kleine Kind, bevor es diese Grenzlinie zieht, erlebt sich nämlich mit der Welt verbunden. Und das sagt Kali zu sich. Aber er erlebt sich noch nicht als ich. Es beseelt den Tisch, du böser Tisch, du. Weil sein Seelisches noch nicht trennt von der Welt draußen. Wir ziehen irgendwann da den Schnitt und sagen, aha, das Subjektive, das Seelische, na, das ist, ja, das ist nichts. Für die Wissenschaft ist das eigentlich nichts. Kann man nicht greifen, nicht fassen. Nur das Objektive ist die Wirklichkeit. In Wahrheit gehört beides zusammen. Und auch die Welt, die wir objektiv sehen, hängt sehr wesentlich davon ab, was wir subjektiv in uns erleben. Und wenn wir subjektiv einen anderen Standpunkt haben, eine andere Haltung innerlich auch haben, dann sehen wir die Welt auch anders. Und ich meine das sogar ganz konkret bis ins Wirkliche sehen. Vergleichen Sie zwei Menschen, die dieselbe Landschaft anschauen und sie sehen trotzdem nicht das Gleiche. Sie erleben etwas anderes dabei. Und dem einen fallen 10.000 Details auf, die der andere übersieht. Weil sie für ihn halt nicht wichtig sind. Das heißt, es hängt sehr wohl also auch von unserer subjektiven Gestimmtheit ab, was wir von der objektiven Welt überhaupt mitbekommen. Das gehört zusammen. Diese Trennlinie müssen wir nur ziehen, um uns unserer selbst bewusst zu werden. Das heißt, wir schaffen uns so unser eigenes Vorgaterl, das gehört uns und der Rest, dem stellen wir uns gegenüber. Darum können wir zu uns Ich sagen. Und das ist wichtig, das ist notwendig. Da müssen wir die Grenzlinie ziehen. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir diese Linie ziehen und dass nicht das eine Linie ist, die in der Wirklichkeit besteht. Das heißt, so einfach zu sagen, Seelisches, Geistiges, wie ich es in mir erlebe, ist eben wirklich nur in mir, ist vielleicht gar nicht so richtig. Wir haben das nur halt auf die eine Seite der Demarkationslinie geschoben, aber die Grenze ziehen wir. Und wenn wir die Welt verstehen wollen in Wahrheit, müssen wir diese Grenze immer wieder überbrücken. Das tun wir ja auch etwa, indem wir über die Welt nachdenken. Dann versuche ich mich wieder zu verbinden und sage, aha, meine Gedanken müssen aber eigentlich irgendwie da der Welt zugrunde liegen. Dort muss sowas sein, weil sonst hätte es ja keinen Sinn, darüber nachzudenken. Weil ich versuche mir Gedanken zu bilden, die den Naturgesetzen draußen entsprechen, zum Beispiel. Da finde ich die Brücke hinüber, suche sie. Also, wir müssen diesen Rückweg wieder finden auch. Das ist sehr schwer, weil wir sind jetzt so ganz in der Abgrenzung drin. Und die hilft uns, bewusst zu werden. Und wir müssen diese Linie vor allem dann auflösen, wenn wir dem anderen Menschen gegenübertreten. Da müssen wir immer wieder, wenn wir ihn wirklich wahrnehmen wollen, wenn wir ihn wirklich in seiner ganzen Tiefe erleben wollen, müssen wir einen Moment lang ganz, ja, ich möchte fast sagen, hinüberträumen in ihn. Das heißt, uns selber ganz vergessen. Nein, der hat aber so eine komische Nase. Nein, ich mag ihn eigentlich nicht. Aber ja gut, also ich will ihn kennenlernen. Nein, sondern ganz einmal meines ausschalten. Mich selber ganz für einen Moment auslöschen. Und ganz eintauchen in den anderen. Nicht in Beurteilen. Einfach, wie bewegt er sich? Welche Haltung hat er? Nicht sagen, ja, das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Sondern einfach es zu erleben. Objektiv, wenn man will, zu beobachten. Rein zu beobachten, ohne jegliche Wertung. Das heißt, eine liebevolle Betrachtung. Wahrnehmung des anderen Menschen muss immer eine liebevolle Betrachtung sein, sonst kommt man dem Wesen des anderen nicht näher. Sonst erlebe immer nur meine eigene Meinung. Ich denke mir, ein Mensch soll so und so sein. Aha, nein, das ist er nicht ganz. Daher muss ich ihn erziehen in eine andere Richtung. Das muss ich ihm austreiben. Das ist falsch. Ich muss ihn erst einmal kennenlernen. Und da muss ich einmal sagen, wie ich bin, ist einmal für den Moment ganz uninteressant. Ich versuche den anderen kennenzulernen, wie der ist. Vielleicht ganz, ganz, ganz anders. Die Belohnung dafür ist, wenn ich jetzt wieder zu mir zurückkomme, lerne ich zugleich mich auch selber besser kennen. Gerade an dem Kontrast nämlich. Und merke, aha, ja, es gibt ganz andere Möglichkeiten, aber wieso bin ich so? Bis jetzt habe ich geglaubt, alle müssen so sein wie ich. Und nur das ist das Richtige. Wenn ich ganz auf den anderen eingehe, merke ich vielleicht, es kann ganz anders auch sein. Es ist zwar kein Weg für mich, aber aha, das ist auch eine Möglichkeit, Mensch zu sein. Warum nicht? Ist doch wunderbar. Ist doch eine Bereicherung in Wahrheit. Also, wirkliche Unvoreingenommenheit zu entwickeln, ist wahnsinnig schwer. Aber das heißt Entwicklung, Selbstentwicklung, solche Vorurteile zurückzustellen. Ohne deswegen den eigenen Standpunkt aufgeben zu müssen. Das heißt nicht, dass ich sage, naja, ich habe jetzt immer Unrecht gehabt. Für mich selber stimmt es ja vielleicht. Aber muss ich das jedem anderen aufoktroyieren? Ist ja nicht notwendig. Also, jedenfalls werde ich ihn dadurch nicht kennenlernen. Also das, denke ich, ist für einen Lehrer eine doch große Tugend. Wenn jetzt so ein Kind sich entwickelt, wenn es also dann in die Schule kommt, also diese Bildekräfte frei werden wirklich für die Bildung, dann soll ich also wirklich schauen, dass ich mal mit der Fantasie, mit Märchen und solchen Dingen beginne. In den Märchen liegt es, wenn es gute Märchen sind, wenn es nicht wieder aus dem Intellekt gesponnene Märchen sind. Es gibt halt auch sehr viele intellektuelle Märchen, wo sich wer überlegt hat, irgendeine Geschichte packe ich halt ein bisschen netter ein. Aber richtige Märchen sind eigentlich auch viel tiefer empfunden von Menschen, die halt eine Fantasie gehabt haben, die wirklich unmittelbar aus diesen Bildekräften, die zuerst noch an mir gebildet haben, schöpfen können. Das sind Kräfte, naja, wo können wir sie erleben? Allerdings heute schon in nur mehr sehr verzerrter Weise, in den Träumen. Unsere Träume heute sind in der Regel ziemlich chaotisch. In der Vergangenheit, als die Menschen noch nicht so wach, bewusst für die Außenwelt waren, wie wir das heute sind, weil sie den Intellekt noch nicht so sehr entwickelt hatten, hatten sie viel regelmäßigere Träume, die viel näher an die Wirklichkeit herangingen. Aber die heutigen Träume sind wirklich sehr chaotisch. Und irgendeine Aussage steckt zwar meistens schon dahinter, aber die ist sehr versteckt. Also vor allem, weil sie ist gekleidet, der Traum in Erinnerungsbilder, irgendwas, was man in den letzten Tagen erlebt hat. Das ist aber mal nur die äußere Schale. Dahinter steckt was anderes. Dahinter steckt vielleicht irgendein Organ, das sich gerade nicht wohlfühlt. Und das tut sich in den Träumen kund. Das kommt nämlich herauf, also zum Beispiel organische Missstimmungen. Meistens Missstimmungen, weil die stärker ins Bewusstsein fallen. Aber noch zu wenig sind, um als Schmerz bewusst zu werden. Aber in den Träumen kann sich das zeigen. Oder, ich weiß nicht, ich liege im Bett und es wird schon morgen, die Sonne scheint herein, ich habe aber noch die Augen zu und träume noch und träume von einer Feuersbrunst. Naja, das ist das Licht, das hereinkommt. Das heißt, wir träumen eigentlich schon von dem, was, wenn ich denn die Augen aufmache, ganz anders erlebe. Aber wir bekommen schon etwas mit und der Traum verwandelt es in symbolische Bilder, wenn man so will. Macht eine ganze Geschichte daraus. Das heißt, die Fantasie hängt mit den Träumen sehr stark zusammen. Und in diesen Fantasiebildern sind Erinnerungsbilder wieder drinnen. Das heißt, Erinnerung hängt auch sehr stark mit der Fantasie zusammen. Noch versuchen Sie einmal Zeugen zu befragen, wenn irgendwo was passiert ist, wie viel Fantasie da oft hineinkommt und wie schwer es ist, eine exakte Wiedergabe dessen zu bekommen, was passiert ist. Wenn man 10 Zeugen befragt, kriegt man 12 Antworten, weil 2 haben sich es noch einmal dazwischen überlegt. Weil wir eigentlich nicht funktionieren wie eine Festplatte beim Computer, dass wir ein Bild abspeichern, sondern wir müssen es eigentlich rekonstruieren. Wir müssen es wieder neu schaffen. Das heißt, durch einen Prozess, der ganz verwandt ist mit der Fantasie, nur möglichst an einer vergangenen Wirklichkeit orientiert. Aber so ganz genau treffen wir es in der Regel nicht, sondern meistens zielen wir ein bisschen daneben. Und das heißt, das ist im Gegensatz zum technischen Medium, ist das ein ganz aktiver Prozess in Wahrheit. Und daher Erinnerungen verändern sich im Laufe der Zeit. Und wenn wir es wieder einmal heraufholen, ist es schon wieder anders geworden. Und es werden uns andere Dinge bewusst, die uns vorher nicht bewusst waren. Ist auch interessant. Also manchmal, wenn wir Dinge erleben, kriegen wir im unmittelbaren Erleben 10% vielleicht mit. Später erinnern wir uns daran. Dann taucht irgendwas auf, was uns damals gar nicht bewusst geworden ist. Und weitere 10 Jahre später noch was anderes. Also das sind Schätze, die so erst gehoben werden müssen. Und das fällt Menschen mit einer gewissen lebendigen Fantasie leichter. Es ist zwar die Gefahr auch da, dass es leichter verzerrt, aber es kommt auch leichter als Bild herauf. Ein Mensch, der sehr im Abstrakten ist, kommt gar nicht mehr zu einem richtigen Erinnerungsbild, sondern sagt, ja, gestern hat es geregnet, als Begriff. Gestern war es nass. Ein anderer hat noch genau eine innere Vorstellung, wie das war. Gibt es große Unterschiede. Und das heißt, beweglicher, gesünder für den Menschen ist es, wenn er sich diesen inneren Reichtum, diese innere Beweglichkeit möglichst lang bewahren kann. Und das heißt, ich darf das den Kindern nicht austreiben im Unterricht. Das ist ganz wichtig. Das heißt, was tue ich? Sie nicht gleich mit dem Intellekt belasten, sondern etwas, was die Fantasie fördert, was vor allem auch das Gedächtnis in einer guten Weise pflegt, nämlich nicht mit abstrakten Begriffen, sondern zum Beispiel mit rhythmischen Sprüchen, wo man im Rhythmus klopfen und gehen kann, was den Kindern Spaß macht. Vielleicht in einer Fremdsprache sogar, ohne dass sie verstehen müssen genau, um was es geht, aber was einfach ein Mordshetz dabei haben, das wirklich rhythmisch zu machen, weil alles Rhythmische ist nämlich gut fürs Gedächtnis. Und gerade im zweiten Lebensjahr 7, also das heißt in der Volksschulzeit, also von der ersten bis zur 8. Klasse von mir aus dann sogar, also auch in die Mittelstufe hinüber, lebt das Kind sehr stark vom rhythmischen Element. Das hängt auch damit zusammen, dass dann sehr, sehr das Atemsystem, das Herz-Kreislauf-System ist da sehr beteiligt, auch kommt da erst so richtig in eine harmonische Ordnung hinein. Das dauert nämlich auch lang, bis ein Kind so richtig rhythmisch atmen lernt. Bei Babys ist das noch sehr, sehr schwierig. Ein Baby atmet noch sehr arrhythmisch. Es muss das erst lernen, den Rhythmus. Und die Atemfrequenz ist ein ganz anderer als beim Erwachsenen. Also das ist ein Prozess, den wir lernen müssen. Wir müssen alles lernen. Wir müssen die Sinneswahrnehmung lernen. Bis das Kind so weit ist, dass es andere Menschen, Gegenstände wahrnimmt. Das dauert. Wir brauchen nicht glauben, wenn wir fertige Augen haben, deswegen ist das fertig. Wir müssen die Sinnestätigkeit erlernen. Wenn wir sie nicht erlernen, dann sehen wir auch nichts. Und daher, ja, unter Umständen wirklich fast gar nichts. Daher oft das Problem, es gibt ja Möglichkeiten, Blindgeborene und in bestimmten Fällen also zu heilen durch eine Operation. Und die sind ganz unglücklich dann damit. Weil sie in ihrem Alter nicht mehr die Fähigkeit entwickeln, wirklich richtig sehen zu lernen. Und die ganzen Eindrücke verwirren sie nur. Und sie schaffen es nicht, es zu einem klaren Bild zu ordnen. Obwohl die Augen völlig gesund sind, aber sie können seelisch einfach nicht mehr verarbeiten. Oder es gibt auch das umgekehrte Phänomen, es gibt Menschen, die durch einen Schockzustand eine sogenannte seelische Blindheit erleiden. Das kann eine Totalblindheit sein, das heißt, er ist organisch von den Augen her und von den Nerven her völlig gesund. Aber die Seele verweigert, die Bilder aufzunehmen und er ist blind. Und es nutzt nichts, um zu sagen, ja, du, ist das eh schon vorbei, jetzt ist es nicht mehr schlimm. Das sitzt einfach so tief, dass das, was von den Sinnesorganen kommt, gar nicht ergriffen wird. Kann manchmal recht kurios sein, wenn man dann nur bestimmte Gegenstände, ich weiß nicht, ist als Kind vielleicht von einem Hund gebissen worden und der sieht alles, nur keine Hunde. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie das ist. Er sieht die ganze Welt, aber ein Hund ist nicht vorhanden. Ist einfach nicht da. Solche Fälle gibt es. Wird einfach ausgeblendet. Und wir haben das mit unserem Bewusstsein nicht in der Hand, dagegen was zu tun. Oder nur halt in sehr vielen therapeutischen Schritten, in sehr vielen therapeutischen Sitzungen. Weil wir eben ein sehr ausgeprägtes Unterbewusstsein haben, das aber sehr aktiv ist. Also was wir im Bewusstsein erleben, ist so eine dünne Oberflächenschicht. Nach der beurteilen wir aber heute am meisten die Welt. Und wir sagen eigentlich nicht, die Welt wirklich ist das, was mir bewusst wird von der Welt. Was ich nicht im Bewusstsein habe, das gibt es nicht, das ist nicht da. Ja, aber damit ist 99% der Welt in Wahrheit für uns nicht da. Und das sind aber meistens die noch viel wirksameren, das heißt wirklicheren Dinge, auch in unserem Leben. Also was an unterbewussten Prozessen stattfindet in uns. Und die uns lenken oft, die uns vielleicht dann auch manchmal in unangenehme Situationen bringen, weil unser Unterbewusstsein die Welt anders beurteilt als wir. Vielleicht ist es dann unser Unterbewusstsein, das uns gerade zu der Bananenschale hinführt, wo wir gerade ausrutschen. Weil das Unterbewusstsein meint, fix, Kerl, du musst einmal Ruhe geben, jetzt schau, dass du da einen Haxen bringst, dann sitzt du mal wenigstens ein paar Wochen im Sessel und gibst dir Ruhe. Weil im Oberbewusstsein wollen wir uns das nicht eingestehen, aber das Unterbewusstsein ist manchmal viel gescheiter als unser Oberbewusstsein. Das heißt, wir haben nicht nur unsere bewusste Intelligenz, auch in uns, sondern es gibt auch eine, zumindest für uns, unbewusste Intelligenz, die manchmal gar nicht so dumm ist, nein, die eigentlich sehr weise ist, die sehr weise ist und die unbestechlich ist. Und es ist manchmal ganz gut, auf die auch zu hören, irgendwo. Das heißt, man muss auch einen gewissen Instinkt entwickeln manchmal, ein gewisses Vertrauen auch haben. Ich sage, das ist immer ein gewisses Schicksalsvertrauen. Manchmal, wenn du sagst, das sollte es nicht, zwar der Intellekt sagt, du musst das tun, das wäre sehr gescheit, wenn du das machst. Aber irgendwo spürst du in der Magengrube, das lass die Finger davon. Dann ist das meistens das Gescheitere. Das ist das meistens das Gescheitere. Und man kann natürlich auch daran arbeiten, solche Impulse, die von da unten kommen, bewusster zu fassen, weil unser Bewusstsein ist schon auch entwicklungsfähig. Auch das ist ein Prozess der Entwicklung, nicht wahr? Das Kind träumt eigentlich noch total, bis das so wirklich aufwacht. Das dauert, das träumt eigentlich den ganzen Tag. Das Erste, wenn es einmal zu sich ich sagt, das ist eben der, so im dritten Lebensjahr ungefähr, das ist der erste Moment, wo es einmal wirklich aufwacht. Aber dann träumt es eh gleich wieder weiter. Und langsam geht das weiter, aber wir brauchen nicht glauben, dass wenn wir dann, weiß ich nicht, 18, 20, 21 sind, dass das fertig ist. Wir können bis zu unserem Tod haben wir die Chance, also aufzuwachen, immer mehr aufzuwachen. Und Steiner nennt unsere Kulturepoche, die Zeit, in der wir leben, gerade das Bewusstseins-Seelenzeitalter. Das heißt, es geht darum, Bewusstsein zu entwickeln. Und das heißt aber auch Bewusstsein nicht nur immer nach außen glotzen, sondern auch Bewusstsein entwickeln, was da vielleicht bis jetzt unbewusst in uns wirkt. Aus solchen Impulsen ist ja zum Beispiel auch die Psychoanalyse und dergleichen entstanden, dass man plötzlich draufkommt, da ist irgendwas unterbewusst noch da und da kommt alles Mögliche heraus. Nur Steiner geht ein bisschen weiter, dass er sagt, nee, das sind nicht nur irgendwelche verdrängte sexuelle Impulse oder sowas, da gibt es noch viel, viel mehr und vielleicht Wichtigeres zu finden. Und man kann einen geistigen Schulungsweg gehen, das heißt, lernen sich zu konzentrieren, wo man etwas mehr Bewusstsein für diese Dinge entwickeln kann. Das ist kein Hokuspokus, das kann jeder lernen. Man braucht halt Geduld dazu. Man kann nicht ein kurzes Handbuch lesen und sagt, so, morgen mache ich Punkt A, B, C, D und dann habe ich es. Man muss es üben, so wie man als Künstler üben muss. Und daher habe ich auch bei unserem Vortrag so als Untertitel wissenschaftliche und künstlerische Konzepte der Waldorfpädagogik geschrieben, weil das Künstlerische eine sehr wichtige Rolle spielt bei uns. Wissenschaftlich, so wie die Wissenschaft heute ist, kann ich eigentlich nur das erklären, was sich in feste, starre Begriffe fassen lässt, definieren lässt, was ich äußerlich anschauen kann. Na, damit, wenn ich dem Kind gegenüberstehe, habe ich schon die große Schwierigkeit, weil ich muss das Kind als Werdendes betrachten. Das heißt, ich muss eigentlich sehen lernen, das, was in ihm noch gar nicht sichtbar ist, noch gar nicht messbar ist, eigentlich noch gar nicht da ist, was aber werden kann aus ihm. Das muss ich sehen lernen. Wenn ich nur sage, aha, aber der ist jetzt so und so, daraus kann ich mathematisch berechnen, er könnte sich dorthin entwickeln, das wird nicht funktionieren. Da werde ich sicher daneben greifen. Ich muss eigentlich tiefer schauen können in etwas, was jetzt äußerlich noch gar nicht da ist. Und was aber doch so wirklich ist, dass es den Menschen formt, wie er dann mit 21, mit 40, mit 60 sein wird. Und was jetzt aber schon im Keim da ist, aber eben noch nicht entfaltet da ist. Also für dieses Werdende, zu lernen sozusagen zu sehen im Samenkorn bereits die fertige, ausgewachsene Blume. Das ist die Kunst. Zu spüren, es zu ahnen. Äußerlich kann ich das nicht. Das heißt, da brauche ich ein anderes Konzept dazu. Und das ist die Kunst. Der Künstler muss nämlich etwas gestalten. Und wenn er wirkliche Kunst macht, ist es nicht bloß Fantasterei, sondern steht irgendwie mit den Gesetzmäßigkeiten der Wirklichkeit, mit den verborgenen Gesetzmäßigkeiten der Wirklichkeit in Verbindung. Goethe hat das so schön ausgedrückt. Also da ist Notwendigkeit, da ist Gott. Also ein Künstler kann nicht willkürlich was machen. Wir erleben das heute vielfach, dass sie ein paar Eier an die Wand schmeißen und sagen, es ist Kunst. Und niemand traut sich zu sagen, das ist eigentlich ein Schmarrn. Aber ich habe nichts gegen die Eier an der Wand. Es kann, ich liebe moderne Kunst, muss ich dazu sagen. Und mir ist viel lieber manchmal abstrakte, gegenstandslose Kunst, in der kann sehr viel nämlich sein von wirklich tiefem, seelisch-geistigen Erleben, das nicht sich an äußere Gegenstände klammern muss. Was ausdrückt Seelenstimmungen, was ausdrückt geistige Impulse, das kann ganz was Großartiges sein. Aber ein anderer patzt halt nur ein paar Flecken hin. Und man kann es oft gar nicht unterscheiden, wenn man es nicht wirklich miterleben kann. Weil nicht jede Art von Flecken, die an der Wand sind, drücken irgendwas Gesetzmäßiges aus. Andere können das schon. Also aber da fehlt uns heute fast noch das Unterscheidungsvermögen dann oft. Das traut sich kaum mehr, wer heute wer zu beurteilen. Irgendwie. Es ist so wie das Märchen, etwa der Kaiser ist nackt und kann er trotzdem sagen. Aber also wirkliches künstlerisches Gestaltungsvermögen. Und daher, wenn wir selber künstlerisch in irgendeiner Form tätig sind, hilft uns das auch, das anzuwenden in der Pädagogik. Einmal um den anderen Menschen kennenzulernen, was er werden kann. Indem ich sozusagen innerlich, wie durch einen inneren Instinkt, das Ganze kann man sich nicht konstruieren, aber man kriegt ein Gespür dafür, in welche Richtung könnte der Mensch gehen. Da hilft dieses Gestalten können eigentlich. Das ist notwendig, denn das Werdende muss ich erst gestalten, das ist noch nicht da. Da hilft mir die ganze Statistik, die ganze statistische Psychologie, die ganze äußere Wissenschaft nichts. Nicht wahr? Damit sage ich nichts gegen die äußere Wissenschaft, weil die brauche ich für alles das, was bereits da ist. Das muss ich auch kennen. Aber ich muss über das, was bereits da ist, hinausschauen auf das, was noch werden kann. Also den werdenden Menschen betrachten. Weil in dem liegt die Zukunft drinnen. Und der lässt sich nicht berechnen, aber er lässt sich mit einem künstlerischen Blick sehr wohl erfassen. Und daher sieht man oft bei großen Künstlern, bei großen Malern zum Beispiel, wenn die einen Menschen malen, dann erfassen die wirklich dessen Wesen. Etwas, was sonst keiner, wenn er ihn anschaut, ins Gesicht sieht. Aus dem Bild plötzlich wird es deutlicher. Und da in unserem ersten Mysteriendrama ist das eine wunderschöne Szene. Da gibt es einen Maler, der kommt vor und er malt ein Porträt und der Porträtierte erkennt sich jetzt erst in dem Bild. So richtig. Und sagt, du hast mich tiefer geschaut, als ich mich selber kenne. Durch dein Bild ist mir etwas über mich selbst klar geworden, weil du mehr von mir gesehen hast, als ich bis jetzt sehen konnte. Weil er Künstler ist. Weil diese künstlerischen Kräfte sind nichts anderes als diese Kräfte, die in uns gestaltend wirken. Die sind halt dann sehr ausgeprägt. Und wenn ich mich in diese Kräfte, die in einem anderen Menschen gestalten, hineinversetzen kann, dann kann ich auch das erleben, was jetzt noch nicht sichtbar ist. Aber was in diesen Kräften drinnen ist. Die sind in Wahrheit eine Realität, nur es ist halt nicht so eine fassbare Realität, die man mit Händen greifen kann. Dazu muss ich die Seele ausbilden. Die kann ich auch nicht mit einem Messinstrument messen. Also wenn Sie glauben, diese Bildekräfte, dann müsste man jetzt irgendein technisches Instrument, vielleicht ein ganz neues, feines Instrument entwickeln, mit dem ich sie messen kann, dann würde ich gar nichts messen können. Es würde nicht ausreichen. Ein technisches Instrument reicht nicht aus, aber wir als Menschen, weil wir auch diese Lebenskräfte, diese Bildekräfte in uns tragen, wir können das Instrument sein, um es wahrzunehmen. Das kann also eigentlich nur ein Wesen, das auch diese gestaltenden Kräfte in sich trägt. Kein Messinstrument, zumindest kein totes physikalisches Messinstrument, kann diese Kräfte in sich haben. Ja, vielleicht könnte es eine Pflanze, weil Pflanzen haben schon diese Bildekräfte auch in sich, auf halt einfache Weise. Weil die gestaltet sich auch. Aus dem Samenkorn wird was. Goethe konnte das zum Beispiel erleben. Wir wissen vielleicht, er hat seine Metamorphosenlehre geschrieben. Er hat gesagt, also die Pflanze, jede Pflanze ist eigentlich ein ungestaltetes Blatt. Und es gibt aber eine der ganzen Pflanzenwelt gemeinsame Urpflanze. Und damit hat er gemeint, das sind diese Kräfte, die die Pflanzen bilden und die sich aber dann je nach Art und Gattung variiert. Und anfangs hat er dann geglaubt, naja, diese Pflanze, das muss irgendeine Äußere sein, die irgendwo in der Welt findet, irgendeine besondere Pflanze sozusagen, von der sie alle ableiten. Bis es dann klar geworden ist, na, äußerlich kann ich die nicht sehen. Die muss ich innerlich erleben. Und dann sehe ich sie in jeder Pflanze tätig wirksam eigentlich. Und er hat wirklich gemeint, aber ich sehe sie, nicht ich habe mir das ausgedacht. Gibt es ein schönes Gespräch zwischen Goethe und Schiller, die ja so am Anfang ziemlich zusammengekracht sind, also die sie überhaupt nicht gemocht haben, aber dann mit der Zeit darauf gekommen sind, dass sie einander sehr gut ergänzen und dann waren sie einmal auf einer Naturforscherversammlung, da ging es über Botanik und beide waren höchst unzufrieden und der Goethe erzählt dann dem Schiller von seiner Urpflanze und der Schiller so ganz begeistert, ja, da haben sie endlich eine großartige Idee gefunden. Der Goethe wird ganz böse, sagt, es kann mir lieb sein, dass ich Ideen habe, ohne es zu wissen und sie noch dazu mit Augen sehe. Ja, aber er sieht sie, er denkt nicht noch, er hat sich nicht diese Idee ausgedacht, er lebt sie. Er sieht sie zwar nicht mit äußeren Augen, er sieht sie mit, wenn man will, mit geistigen Augen, aber er sieht sie unmittelbar so wie sie ist und so wirkt sie in den Pflanzen. Und dieses Prinzip fortgesetzt, hilft uns auch im Menschen, das Werdende zu sehen und zu spüren. Bitte.
Ist das dann sozusagen eine Art intuitives Wissen?
Ja, man könnte sagen, es ist ein intuitives Wissen, aber es ist, wenn wir es als heutiger Mensch fassen, mit derselben oder sogar höheren Klarheit und Wachheit verbunden, wie wenn wir etwas logisch ableiten. Also es ist nicht einfach eine, wie soll ich sagen, unbestimmte Eingebung, wo ich sage, ich glaube, das muss so sein, sondern wo ich es wirklich ganz klar, wach, bewusst erfassen kann. Das ist das, was also auch das Ziel Rudolf Steiners war, mit der Waldorfpädagogik, aber auch mit dem, was er als sogenannte Anthroposophie entwickelt hat. Anthroposophie heißt eigentlich so viel wie Menschenweisheit. Also, wenn unser Thema heute der Mensch im Mittelpunkt ist, könnte man sagen, das ist das Hauptthema der ganzen Anthroposophie. Also noch in einem viel weiteren Sinn. Und das geht es im Kern. Und da sagt er, ja, man kann eben genau diese Dinge, wie es Goethe begonnen hat mit der Urpflanze, man kann das genauso wach und klar erkennen und wissenschaftlich erforschen, wie man bis jetzt nur die sinnliche Außenwelt erforscht. Das geht genauso. Man muss halt nur das Bewusstsein schulen dazu. Wacher werden, es geht also ums Wacher werden. Nichts anderes, da ist nichts Geheimnisvolles, nichts, wo man irgendwas glauben muss oder an irgendeinen Hokuspokus sich denken muss, wo ich sage, gut, ich probiere mal das Bewusstsein zu entwickeln, schau mal, was passiert. Und ich behalte völlig die klare, wache, nüchterne Übersicht dabei, was dabei passiert. Also sie brauchen nicht die Angst haben, dass man dann von irgendwelchen Visionen überfallen wird, die einen irgendwo hindrängen oder so, sondern wenn man es richtig macht, dann ist das ein ganz nüchterner Prozess in Wahrheit, mit dem man aber einfach tiefer, eine Schicht tiefer in die Wirklichkeit eindringen kann. Weil die Wirklichkeit eben nicht dort aufhört, wo zufällig gerade unsere jetzige Grenze unseres Bewusstseins aufhört. Das ist eine Grenze, die sich verschieben lässt, die sich ausdehnen lässt. Das Kind macht es von der Geburt an, schiebt es diese Grenze hinaus. Nur in der Regel irgendwann ab einem gewissen Alter sagen wir so, jetzt reicht es, jetzt hör ich auf, sie hinauszuschieben. Und dann sagen wir, jetzt bin ich fertig. Und dann bleibt es halt einigermaßen so. Meistens durch das Lebensschicksal oder so gibt es dann eh noch ein paar Aufwachprozesse. Und das geht trotzdem ein bisschen weiter, aber man kann das bewusst werden.
Ja. Was Sie vorhin gesagt haben, schon
ja.
Vorhin, die Informationen,
also ja.
Information, das ist ja quasi die Bestätigung für die Idee, nicht?
Also ja, ja.
Schöpfung.
Richtig.
Quasi muss eine Idee zugrunde
sein. Richtig, 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 richtig. So ist es. Also, davon haben eben durchaus auch manche Physiker gesprochen, haben es auch verglichen mit dem, was Platon zum Beispiel die Ideen, die gestaltenden Ideen in der Natur genannt hat. Also Physiker Werner Heisenberg hat das immer wieder gesagt, also was eigentlich der subatomaren Welt zugrunde liegt, das sind eigentlich sowas wie platonische Ideen. Nur Ideen, da darf man eben nie daran denken, das vergleichen mit dem, was wir als blasse Gedankenschatten erleben. Das ist der Fehler. Weil die bewirken gar nichts. Das sind ein Spiegelbild, ein blasses Spiegelbild. Sondern man muss sehen, die Kräfte, die dahinter stecken. Die zum Beispiel in uns das Gehirn bauen und dort wirklich gestalten. Und die vorher unseren ganzen Organismus gestalten und in Wahrheit ein Leben erhalten. Und die in der Natur draußen, die Pflanzen gestalten und so weiter, die Tierformen gestalten. Das heißt, es sind real gestaltende Kräfte, aber ich kann sie nicht mit einem physikalischen Messinstrument messen. Das wäre dann schon wieder der Fehler. Das wäre derselbe Fehler, wie im 19. Jahrhundert die Physiker gesagt haben, jetzt werden wir beweisen, was bei den Spiritisten da ist und wir versuchen es äußerlich zu messen. Ja, wenn ich es äußerlich messe, kommt immer nur was Äußerliches heraus. Das heißt, was Geistiges werde ich da nie finden. Auch nicht irgendeine kleine Stufe weiter. Dann werde ich äußere Erscheinungen finden. Und vielleicht manche interessanten Phänomene, aber Geistiges lässt sich eben auch nur geistig erfassen. Und nicht physikalisch erfassen. Das ist das Problem.
Könnten Sie das noch einmal ein bisschen ja? konkret erfassen, wie Sie den Unterricht gestalten? Also rhythmisch, rhythmisierend und
ja, also vor allem also so von der ersten bis zur achten ist das Rhythmische sehr wichtig. Also ja, bis in die Oberstufe hinein. Wir haben zum Beispiel in der Oberstufe machen wir die ganze Schule einen Morgenkreis. Jeden Morgen gibt es einen Morgenkreis, das dauert 5 Minuten. Da werden 2 Lieder gesungen und 2 Sprüche. Und zwar eine ganze Woche, mindestens eine ganze Woche das Gleiche. Bis auf den Tagesspruch. Der Tagesspruch ändert sich. Da gibt es also für jeden Tag einen, sodass man ein bisschen ein Gespür kriegt, dass am Montag was anderes ist als ein Dienstag. Aber das heißt, ein rhythmischer Ablauf mit Wiederholung. Wenn ich jeden Tag das Programm wechseln würde, angenommen, dann ist die Wirkung fast null. Dann kann ich mal sagen, ja, ist doch fad, wenn ich jeden Tag immer dasselbe kenne, das schon. Der Intellekt sagt nämlich immer sofort, aha, habe ich eh schon kennengelernt, habe ich eh schon einmal kurzflüchtig gesehen, erreicht, kenne ich. Aber können tut man es nicht. Man merkt es bei den Liedern immer wieder, wenn man Montag anfängt, dann grundelt alles noch sehr herum und bis man sich da zusammenfindet oder bis da gar keiner oder was funktioniert, mühsam. Am Freitag funktioniert es, weil jeden Tag gebetsmühlenartig dasselbe mache. Und das ist auch dann gar nicht mehr anstrengend, aber es wirkt. Das wirkt nämlich auch genau bis in diese Bilderkräfte hinein, gerade dieses Rhythmische, das stärkt sie. Der Intellekt, der sofort gleich wieder abschneidet und sagt, ist erledigt, kommt in die Schachtel, ist fertig, der tötet eigentlich, der hemmt diese Lebenskräfte. Das heißt, ich muss sehr behutsam herangehen, ich muss also mit etwas sehr Rhythmischem anfangen, ich muss wenn ich an Gedichte oder sowas herangehe, ist es gut, einmal mit so rhythmischen Balladen oder sowas zu arbeiten, dann, bevor ich irgendwelche modernen lyrischen Gedichte nehme und dergleichen. Weil das ist ein viel späteres Alter, weil das viel intellektueller wird schon. Und das heißt, immer wiederholen auch den Stoff, den man gemacht hat. In einer Kurzform, das ist zugleich, kann ja sehr komprimiert sein, aber nie zu glauben, vielleicht gar zu glauben, naja, wir haben in der vergangenen Klasse, haben wir doch diesen Stoff durchgearbeitet, das kann ich jetzt voraussetzen. Gar nichts kann ich voraussetzen. Ich kann es höchstens dann voraussetzen, wenn ich es wiederholend wieder hervorkitzel. Dann kommt man nämlich drauf, aha, eigentlich ist eh viel da. Aber wenn ich sage, das setze ich voraus und da schließe ich einfach eins zu eins an, dann wird das nicht bei vielen Schülern nicht funktionieren. Weil für die ist das, was da voriges Jahr war, mittlerweile ein großes schwarzes Loch. Und sie verstehen jetzt Bahnhof. Und das muss ich spüren, ob die jetzt Bahnhof verstehen oder ob noch was da ist. Und da muss ich schauen halt bei den Einzelnen, wie wo letztlich soll es einem gelingen, zumindest die meisten irgendwo mitzunehmen. Hundertprozentig ist immer schwierig, aber.
Nur, weil wir gehen müssen, wenn
ja.
Die Zeit erwähnt. Wie viele Lehrer haben so eine Leidenschaft zu unterrichten, wie Sie in der Einbahnschule? Also von Ihnen bin ich überzeugt.
Nein, ich hoffe doch alle. Und die es noch nicht ganz haben, sind scharf dran. Also jedenfalls gehen bei uns alle brav in die Ausbildung und tun.
Sie unterrichten was in der Einbahnschule?
Ich unterrichte in der Einbahnschule hier und da Chemie, ich bin also Fachlehrer, eigentlich bin nicht Klassenlehrer, ich unterrichte, habe viel unterrichtet im ORG Chemie und auch in der Einbahnschule, Physik auch teilweise, das sind meine zwei Fächer, aber ich bin nicht Klassenlehrer, ich bin hauptberuflich, ich bin eben als Chemiker in der Forschung tätig.
Aber Sie unterrichten auch?
Ja, ich unterrichte auch, nein, sonst würde ich mir nicht wagen, über Pädagogik zu sprechen. Also, ich meine, das machen die Politiker, die reden viel über Pädagogik und sind noch nie vor irgendwelchen Schülern gestanden. Ja, bitte.
Wie schaffen Sie das, also diesen Lehrplan zu erfüllen und trotzdem auf jeden einzelnen Menschen so...
Ja, man muss einen gewissen Mut zur Lücke haben. Ja, sage ich ganz offen. Es hilft einem sehr, wenn man ein Gespür dafür hat, was ist wirklich wichtig, was ist zentral. Und was müssen sie wirklich können, womit sie dann andere Sachen vielleicht eh im Vorbeigehen mitnehmen. Aber nur nicht das abrufbare Wissen, das ist eine Katastrophe. Ich meine, es ist heute alles so mit Stofffülle überladen. Das hilft nichts. Nein, also ein gewisser Mut zur Lücke gehört sicher dazu. Man muss ausholzen. Das wird auch kein Lehrer schaffen, das, was wirklich alles drinnen steht, hundertprozentig eins zu eins, sodass sie es nämlich wirklich können. Das bringt nichts. Ist auch in Wahrheit nicht notwendig. Nein, es ist sogar schädlich. Also ich behaupte sogar, es ist schädlich. Also dafür sind dann für später die elektronischen Medien, was wir haben, wirklich gut, wenn ich Details und Dinge, die kann ich mir dort wirklich holen. Aber dazu muss ich den Kern wirklich verstanden haben. Dann kann ich mit dem was anfangen. Das
zwei Fragen. Das Eintrittsalter für die Kinder,
ja,
aus pädagogischer Sicht mit 6 Jahren, okay, das ist die eine Frage.
Ja.
Die zweite, Vorschulen, also in den Kindergärten gibt es ja oft schon Vorschulen.
Ja. Naja. Also, wenn es eben schon zu sehr in wirklich Schulisches geht, ist es unter Umständen zu früh.
Eher zu früh, ja.
Also beim Kind ist wirklich der Zahnwechsel ist so ein markantes Merkmal. Viel früher sollte man es nicht hineinzwingen, weil dann ist es einfach vom Körperlichen her noch nicht bereit dazu. Und dann tue ich ihm auch gesundheitlich in Wahrheit nämlich nicht gut. Das wird sich dann
eigentlich... Die normale Regel?
Ja.
Ist das okay?
Ist okay, ja. Zwischen 6. und 7. Lebensjahr ist es okay. Auch da müsste man individuell schauen und sagen, na, der ist zwar schon 6, ist schon drüber, aber er ist eigentlich in Wahrheit noch nicht reif. Eigentlich sollte man den zurückstellen. Und das ist auch keine Katastrophe, wenn einmal eine Klasse wiederholt wird. Das wäre auch keine Den machen wir in der Waldorfschule nicht, aber es ist fürs ganze Leben keine Katastrophe. Ich gestehe es, ich habe selber eine Klasse wiederholt. Ja, ich habe das geschafft, weil ich hartnäckig Französisch verweigert habe. Ich habe das geschafft, dabei konnte man damals mit 2,5er schon aufsteigen, aber ich habe es geschafft, 2 Jahre hintereinander das durchzusitzen. Und es hat mir gut getan, bis zum geht nicht mehr. Ich war glücklich nachher. Weil ich war in einer ganz anderen Klasse, nicht, dass die vorher schlecht war, aber ich habe nicht reinpasst dort. Und nachher habe ich mich sowas von pudelwohl gefühlt und das hat funktioniert und das eine Jahr geht man nirgendwo ab. Nirgendwo. Ja, natürlich. Ja. Das war spät bei mir, im 6. Oberstufe. Habe ich das geschafft. Von der 5. an habe ich Französisch verweigert. Dann habe ich die 6. wiederholt, dann habe ich mich, ich habe immer noch dieselbe Französischprofessorin gehabt, dann habe ich mich mit ihr arrangiert. Sie hat gesagt, gut, ich tue dir nichts, wenn du ein Minimum machst, weil ich weiß, du bist in Chemie, bist sehr gut. Da war ich wirklich, mir hat nur mehr Chemie interessiert, Chemie und Physik, das hat mich interessiert und Französisch. Das erste halbe Jahr habe ich lauter Einser gehabt, weil da habe ich auch nichts gelernt, das war so leicht als gegangen. Und dann hätten wir was lernen müssen, das hat mich nicht gefreut. Und dann habe ich natürlich nichts mehr verstanden, um was da geht. Die haben irgendwas da geredet und gelesen, was ich keine Ahnung mehr gehabt habe. Und ich habe gedacht, das tue ich mir aber jetzt nicht an, das nachzulernen. So viel Zeit habe ich nicht, Chemie ist wichtiger.
Und schuld war eigentlich, wenn nicht Russisch war.
Ne? Ja, genau. Genau.
Est-ce que tu sais parler français aujourd'hui?
Un peu. Ja, gut, ich denke, Sie haben so ein bisschen einen Einblick bekommen, was unser Anliegen ist. Wenn Sie noch Fragen haben, ich stehe gern zur Verfügung, aber die Zeit ist schon etwas fortgeschritten.